Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Ich habe ja angefangen, die Spiele zu verkaufen.
Ja, hast du erzählt.
Und das, also erstmal gab es schon mehrere Situationen, wo ich genau wusste, genau deshalb verkaufe ich die nicht.
Ja.
So habe ich mein Kelb verkauft. Es ist natürlich eigene Dummheit alles. Und dann kam das Paket erstmal zurück, weil ich falsch frankiert hatte.
Ja, okay. Das ist Anfängerfehler, ja.
Ja, absolut, absolut. Aber das, also vielleicht auf der positiven Seite war das eine extremst nette, sympathische Interaktion mit jemandem. Also viel hin und her geschrieben und das war dann so wieder das Positive daran. Aber, ja.
Du solltest dich eigentlich ein bisschen breiter aufstellen. Ich finde, eBay Kleinanzeigen ist ein komischer Ort manchmal. Da sind auch manchmal absolut Gestalten unterwegs. Also ich bin da ja auch unterwegs. Ich greife jetzt niemanden an, aber ich sag mal, ich habe noch nie so viele Preisverhandlungen geführt wie immer bei.
Du kannst das ruhig schon mal ein bisschen, du musst da nicht immer so politisch sagen, ich will da niemanden angreifen. Man kann schon ganz klar sagen, da sind ganz viele Vollpfosten unterwegs, die sie einfach nicht mehr beisammen haben.
Du hast schon gute Erfahrungen jetzt gemacht, merke ich.
Ja, meine Frau verkaufte relativ viel auf eBay. Also die ganzen Kindersachen und so weiter, ne, die wir nicht mehr los haben. Und da ist ja wirklich manchmal, wo du denkst, Alter.
Ja. Ja gut, das sagen wir tatsächlich nicht mehr. Da müssen wir schon politisch korrekt sein.
Das müssen wir schon. Rauspiepsen.
Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, mein Hinweis zum Thema Spielverkauf ist weg von eBay Kleinanzeigen und hin zu WhatsApp-Gruppen und Discord. Es gibt ja berühmte Kanäle, sage ich mal, im deutschsprachigen Brettspielbereich, da haben sehr viele WhatsApp Flohmarkt-Kanäle. Sogar für unsere Region gibt es ja auch einen eigenen, der überhaupt gar nicht angebunden ist an irgendwelche Persönlichkeiten, aber darüber verkaufe ich tatsächlich mittlerweile 99% der Spiele. Also eBay Kleinanzeigen ist komplett raus bei mir. Ja, es gibt eine gute Facebook-Gruppe, das ist auch der einzige Grund, warum ich Facebook überhaupt noch habe, weil es der absolute Rotz ist. Aber dafür ist es gut. Und Discord hat ja auch bekanntlich viele, viele kleinere oder auch mittelgroße Discords, wo es auch Flohmarkt-Channel gibt. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also da finde ich tatsächlich sehr viele KäuferInnen und das macht auch Spaß. Ja.
Wie sehr nutzt du das Unknowns Forum?
Gar nicht. Tatsächlich, das ist so ein Ding. Okay. Das ist, da höre ich immer wieder von, dass das sehr gut funktionieren soll, aber irgendwie bisher habe ich fast alles immer dann auf einem anderen Weg losgeworden. Es kommt natürlich auch immer auf den Preis an, den du einstellst. Du darfst natürlich da jetzt nicht den normalen Preis erwarten, für den du es eingekauft hast oder so. Gibt es ja auch so ein paar Kandidaten. Aber ich finde, man kann da sehr gut die Spiele loswerden im Moment, wenn man einen fairen Preis macht. Und wenn man, ich sag mal, auch noch in so einer Community drin ist, da sind auch viele coole Leute. Also ich habe auch viele gehabt, die das Spiel dann abgeholt haben. Ich bin ja auch meinen Brettspieltisch tatsächlich, oder was war ja kein Brettspieltisch, aber meinen alten Tisch bin ich auch über so eine Gruppe losgeworden. Den hat jemand, tatsächlich auch eine Zuhörerin von uns, abgeholt, zufälligerweise. Die sagt dann, hey, ich kenne euch. Ich finde cool, was ihr macht.
Ja,
das war auch eine schöne Begegnung, ne? Und die war auch dann über eine WhatsApp-Gruppe, ich glaube von Better Board Games war es, über den Flohmarkt dann auf diesen Tisch gekommen und hat den abgeholt. Also da gibt es schon die Wege. Ich finde eBay Kleinanzeigen immer so ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da die Zielgruppe ist da irgendwie eine andere. Ich finde, da gehen auch nicht so gut die Brettspiele weg, wie wenn ich es jetzt in eine Gruppe stelle. Da ist teilweise kriege ich innerhalb von einer Minute Anfrage. Als ich mein Endeavor jetzt verkauft habe, ja, Schande über mein Haupt, aber wir haben ja drüber gesprochen. Ich habe innerhalb von 30 Sekunden 3 Anfragen gehabt. Ja, und ich hatte dann jetzt keinen super niedrigen Preis drin, sondern fairen.
Ich glaube, was halt mein Problem ist, dass ich halt zu viele Spiele habe, die ich loswerden möchte, die A, nicht mehr aktuell sind, also die, wo sich momentan wenig Leute für interessieren, und B, sowas wie Endeavor werde ich jetzt trotzdem behalten, einfach so, ja, weil ich denke, das macht sich gut in der Sammlung.
Ja. Hast du auch mehr Platz.
Du bist da, glaube ich, aktiver im Game, ne? Dass du quasi sagst, ja. Die Spiele kommen rein, du spielst die schnell und okay, gefällt nur die Top 300 Titel, was auch immer, bleiben drin und dann direkt weiter und das sind alles noch Sachen, die, weil das habe ich jetzt natürlich auch gemerkt, ne? Ich habe jetzt Kelp verkauft.
Ich auch.
Fun Fact, mir haben Leute 30 Euro für die Würfelschale angeboten.
Was? Oh, hätte ich das mal gewusst. die habe ich einfach reingepackt.
Also wirklich, das ist so, ja, crazy. Ich habe 2 Anfragen dafür bekommen.
Die ist auch schön gewesen. Also das Spiel sieht ja auch schön aus, ne?
Aber das ist mir dann wieder zu anstrengend. Da sage ich dann, lass mal, alles gut. Ich will alles zusammen verkaufen.
Ja, gut. Kleiner Exkurs. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe viel Geld bekommen, weil ich viel verkauft habe, möchte ich ein kleines Shoutout noch raushauen. Eine kostenlose Werbung, ja, also gekennzeichnet jetzt hier fett Werbung, aber wir kriegen dafür kein Geld, wir wollen dafür kein Geld, denn es ist, ich sag mal, mein Herzenswunsch, das euch nochmal vorzutragen. Und zwar geht es um das Vegan-Ressort. Wir packen den Link auch mal in die Beschreibung. Und da haben wir ja letztes Jahr, waren wir da ja im Urlaub, die Simone und ich, und haben da ja sehr viele Brettspiele gespielt. Und ich sag mal, die Brettspielleidenschaft vom Inhaber Christian mehr als geweckt, unter anderem auch mit der lieben Köchin gespielt. Und das war super nett. Ja, wir haben auch viele andere Gäste dann gefunden, die Bock hatten, was zu spielen. Und da war auch, ich sag mal, die Bereitschaft, große Spiele zu spielen, war auch da. Wir haben auch Dune Imperium gespielt und ihr habt die Folge ja wahrscheinlich gehört. Und die veranstalten nämlich jetzt immer wieder Brettspielwochenenden. Das heißt, wenn ihr aus der Region Berlin kommt, weil es ist tatsächlich an dem nördlichen Ende der Mecklenburgischen Seenplatte, könnt ihr euch da gerne mal reinklicken. Da gibt es quasi eine Halbpension, sehr, sehr leckeres veganes Bio-Essen, sehr gesund, da werden auch keine Fertigprodukte benutzt, sondern da gibt es wirklich jeden Tag frische Kost. Die haben tatsächlich auch das größte vegane Catering in Berlin, das heißt, die sind auch super erfahren, es ist wirklich super lecker. Und die haben ja quasi letztes Jahr gestartet, ihre eigenen Brettspielwochenenden zu veranstalten in kleiner Runde. Das heißt, man hat ein Haus, man hat Halbpension und man zockt einfach ganz viel. Wenn ihr da Bock drauf habt und denkt, ich habe noch kein Brettspielwochenende dieses Jahr, schaut da gerne mal vorbei. Das ist jetzt wirklich einfach Werbung, weil ich dahinter stehe und weil ich sage, ich werde auch dieses Jahr sicherlich meinen Urlaub dort wieder buchen. Es ist einfach eine schöne Gegend, es ist eine ruhige Gegend, man kann super Brettspiele spielen und man hat Leute, die da ebenfalls sich von begeistert haben lassen. Sag mal so, ja. Auf jeden Fall, es ist auch viel da. Der Christian hat nach unserem Besuch gefühlt jede Woche so losgelegt, wie wir alle ins Hobby reingestartet sind. Da kamen jede Woche dann Pakete und neue Spiele und das will ich ausprobieren und so. Und wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Kleines Shoutout an der Stelle.
Und ist nicht nur fürs Brettspielen interessant, sondern generell sagst du, also ihr seid auch vorher schon hingefahren, quasi bevor Besitzer zum Brettspiel-Fan wurde. Man kann auch dort so gut die Zeit verleben, oder?
Also ich denke, er hatte die Brettspielwochenenden jetzt wirklich auch nochmal rausgesteuert. Die machen auch Kochkurse und so und haben sich auch überlegt, was können wir dann eigentlich in den Monaten machen, wo das Wetter jetzt nicht so ist, dass man im See baden kann, und sind da eben durch ihre eigene Leidenschaft jetzt drauf gekommen, wir versuchen das jetzt mal, und die ersten Wochenenden waren auch alle ausverkauft. Müsste noch schauen, ob es da jetzt Plätze gibt für den Februar. Ansonsten wird es über das Jahr verteilt immer wieder welche geben. Ansonsten ist natürlich super viel Natur. Es liegt auch völlig in der, ich würde sagen, völlig in der Pampa, aber doch trifft es schon ganz gut. Es gibt auch einen eigenen Fußweg von dort in den Wald. Man hat
viel spazieren gehen.
Es gibt tolle Seen. Man fährt aber auch nach Rostock nur eine Stunde. Man kann auch nach Rügen mal hochfahren, wenn man Bock hat. Und ansonsten, also im Sommer ist das überhaupt gar kein Problem. Ne? Wir waren im Meer schwimmen, in den Seen schwimmen. Wir haben viele schöne Sachen unternommen, aber es ist wirklich sehr naturbelassen. Es ist natürlich jetzt ein krasser Kontrast zu Berlin, aber ich finde die Gegend auch wirklich schön. Ja, Kanu fahren, Kajak fahren kannst du natürlich dort auch, wenn das Wetter warm genug ist. Und ansonsten haben die auch eine schöne Terrasse, wo man draußen spielen kann oder wo wir auch draußen gespielt haben. Im Winter ist dann drinnen Platz. Und wenn ihr da eine Anfrage schickt einfach schöne Grüße von Nudelduft und Spielespaß oder so und vielleicht findet man da schon im Vorfeld eine Lösung, irgendwelche Spiele auf den Tisch zu bringen. Genau.
Hervorragend. Noch ein kleines Update zu unserem Gewinnspiel vielleicht.
Ja, sehr gut.
Haben wir jetzt den etwas verspätet, die Schuld geht ganz an mich, den Gewinner gekürt und Grüße gehen aus an den Martin, der erhält die Blumenstraße. Dann später, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, sollte es schon bei dir angekommen sein und vielen Dank generell an alle, die mitgemacht haben.
Ja, waren tolle Sachen dabei und tatsächlich habe ich so einen kleinen Bezug sogar. Also soll ich direkt mit dem Spiel anfangen? Weil das hatte tatsächlich jemand.
Hau raus.
Und zwar Erfinder des Dytegris hatte tatsächlich eine Person, ich weiß leider nicht mehr namentlich, weil da müsste ich jetzt durch die ganzen Mails scrollen, aber hat er ja tatsächlich genannt als Top-Titel. Ich war ganz interessiert und auch erstaunt, wie vielfältig irgendwie eure Top 3 ist. Das ist total schön, weil da auch kleinere Spiele dabei waren, da waren größere Spiele dabei. Da waren Spiele dabei, die wir auch überhaupt nicht gut fanden. Fand ich auch interessant und auch irgendwie schön zu sehen. Ne? Irgendwie, man hört trotzdem unseren Podcast, obwohl wir eine völlig konträre Meinung scheinbar zu den Leuten haben. Aber das finde ich ja auch, ist ja auch reif. Ne? Man weiß ja auch.
Ja, da muss man auch mal sagen, das gibt's ja gar nicht. Ne? Also du hast
es
ja.
Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ne?
Also selbst wenn ich manchmal irgendwie so YouTuber so entdecke, wo ich dann eine Zeit lang, klar, der findet alles das gut, was ich gut finde, kommt irgendwann ja auch der Punkt, wo er sagt, nee, das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja,
warum.
Ja,
das
ist so, ja. Und hier ist es leider ähnlich. Oh, jetzt muss ich direkt den Zahn ziehen. Erfinder des Dytegris hat mich leider nicht so überzeugt.
Erzähl doch erstmal, was ist.
Ja, du weißt ja, Stefan, ich bin ein großer Fan der Dytegris-Reihe. Ne? Ja, es gibt ja
der Autoren generell. Ne?
Du feierst
ja eigentlich alle Spiele. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo du sagst, das fandst du nicht gut von denen.
Stimmt, ja, stimmt. Punkt, ja. Es ist das Erste, wo ich sage, das hat mich nicht... Ja, wobei ich muss sagen, Burggrafen des Westfrankreichs würde ich noch schlechter werten. Das fand ich nicht so spannend,
ja.
Muss ich ehrlich sagen.
Ja, ist auch, glaube ich...
Aber bei der Dytegris-Reihe gibt es ja Reisende des Dytegris, Gelehrte des Dytegris und jetzt Erfinder des Dytegris. Die befassen sich eben alle mit einer Region, eben mit dem Dytegris. Und in dem Spiel geht es darum, dass wir so ein bisschen erfinden. Ja, also wir sind in einer Zeit circa 850 AD und versuchen so ein bisschen Sachen zu erfinden und machen das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen kooperativ, aber wir können, sag ich mal, wenn der eine Idee hatte, können wir die bauen und wenn der eine die gebaut hat, kann der andere die wieder veröffentlichen und so weiter. Insgesamt erinnert das sehr, sehr stark, oder dieser Teil des Spiels erinnert sehr stark an Inventions von Vita Lacerda, denn ihr wisst ja, das Spiel feiere ich sehr. Da ist es auch so, einer kann die Sache erfinden, der eine kann sie irgendwie veröffentlichen und so weiter und es gibt für alles so unterschiedliche Arten von Punkten.
Ja, und, du feierst, ne, bei den Inventions erinnert mich vor allem noch daran, dass du am Anfang nicht sicher warst, was du von dem Spiel halten solltest und es dann ja auch mit mehreren Spielen die Mechaniken richtig hast schätzen gelernt.
Ja, und hier ist es tatsächlich auch wieder so, dass ich nach der Erstpartie völlig überfordert war, denn es ist mit Abstand das komplexeste Spiel der Reihe oder auch der Reihen. Ich habe bisher noch kein komplexeres SJ McDonald und Champ Phillips Spiel gespielt. Steht auch aktuell bei einer 4,38, glaube ich, bei BGG.
Ja,
und das ist schon auch korrekt. Das ist ein Hardcore-Expertenspiel. Ich würde sagen, Inventions von Vita Lacerda ist ein bisschen höher noch von der Komplexität, ein bisschen schwerer, aber Inventors of the South Tigris oder Erfinder des Tigris kommt da schon relativ nah ran. Wir haben ganz viele Mechanismen, die wieder ineinander greifen. Wir haben ein bisschen Dice Placement, ein bisschen Worker Placement dabei. Das hört sich erstmal super an, aber im Spiel selbst war es mir irgendwie danach, dass ich dachte, nee, mir ist das irgendwie jetzt gerade zu viel. Und das ist, glaube ich, immer die Gefahr, wenn du solche Autoren hast, wie Vita Lacerda, wie Champ Phillips, wie SJ McDonald, dass die Leute, die eh schon komplexe Sachen machen, noch einen draufsetzen. Und für mich war das Spiel anstrengend. So, das ist aber Inventions von Vita Lacerda auch gewesen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum finde ich das eine jetzt gut und das andere nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ich glaube, ich finde das Inventions einfach mechanisch noch eine Spur stärker. Und bei Erfinder habe ich so ein bisschen das Problem, dass es mir dann doch für die Komplexität so ein bisschen zu glücksabhängig ist. Das ist ein bisschen schade, weil bisher hatte ich den Eindruck, dass die Spiele von Garfield Games, ist ja der Verlag von ihnen, dass die selbst mit Würfeln eine sehr geringe Glückslastigkeit haben. Du hast sehr viele Möglichkeiten, die Würfel zu manipulieren. Und hier habe ich aber den Eindruck, du hast schon eindeutig Nachteile, wenn du zum Beispiel nur Einsen und Zweien gewürfelt hast, gegenüber von einer anderen Person, die überall Sechsen liegen hat. Klar, du kannst mit den Einsen zwar nachher trotzdem gute Züge machen, du musst aber auch deutlich mehr investieren als derjenige, der eine Sechs dort liegen hat. Und das finde ich sehr ungelenk.
Also man würfelt vorher und dann ist das schon sehr entscheidend.
Genau, also du hast Würfel, die auch so ein bisschen aufsteigen können, dann können die im Wert steigen und so weiter. Die Würfel, die du in der Vorrunde benutzt hast, werden erschöpft. Du hast so einen kleinen Kreislauf von Würfeln, das ist super. Vieles daran ist super spannend, aber im Gesamtprodukt hat es dann für mich irgendwie nicht so gezündet, weil ich mich häufig sehr geärgert habe. Also erstmal ist es sehr konfrontativ, wenn man sich einen Plan zurechtgelegt hat und gesagt hat, okay, darauf gehe ich jetzt, denn die Entwertungsbedingungen werden tatsächlich auch durch die Erfindungen selber bestimmt. Und wenn dir aber jemand anders das dann gerade weggeschnappt hat, was du gerade als Endbedingung machst, dann kann das frustrierend sein. Das ist aber jetzt kein großer Negativpunkt. Aber ich sag mal, mit einer 1 kannst du weniger machen als mit einer 6. Das war bei Reisende des Tigris nicht so. Da war es so, versuche möglichst dir eine gute Engine aufzubauen, dass jede Zahl gut ist. Und in dem Spiel ist es so, höhere Zahlen sind generell besser. Ja, es gibt eigentlich keinen Nachteil, wenn du eine 6 hast. Aber wenn du jetzt nur eine 1 würfelst, musst du sehr viel aufwenden, um die 1 zu einer 6 nachher zu machen. Wenn du aber die 6 von Anfang an hast, dann hast du einen riesen
Vorteil.
Investierst
einfach weniger Ressourcen und hast einfach spielmechanischen Nachteil, so wie du es jetzt erklärst.
Mhm. So fühlt es sich zumindest an. Ne? Dann gibt es auch so Sachen, du kannst die Sachen freischalten. Ich kann auch gar nicht in jedes Detail dieses Spiels gehen, weil es ist super viel. Und die erste Partie, ich war mir sicher, okay, ich kann nach der ersten Partie überhaupt nicht über dieses Spiel sprechen. Und ich kann auch nach der zweiten Partie noch nicht über dieses Spiel sprechen, weil ich jetzt gerade erst dabei bin, eine Taktik zu entwickeln. Und das ist kein schlechtes Spiel. Also ich würde sagen, dieses Spiel passt nicht zu mir. Na, also ich kann das mir voll vorstellen, dass du dieses Spiel zu Hause hast und sagst, boah, ich finde das mega, ich habe mich da voll reingefuchst, ich finde das total toll. Ich kann persönlich aber trotzdem nicht nachvollziehen, dass man sagt, man findet Reisende jetzt schlechter oder die Gelehrten, weil die waren eben wesentlich weniger glücksabhängig.
Ja, ja, und ich vor allem, ich denke ja immer, das Spiel wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen was dauern, ne? Wenn man so die Kommentare schon, so ein bisschen anschaut, da ist ja, es ist gerade mit mehreren Spielern, ne, wenn ist ja schon ein bisschen zeitintensiver. Und dann finde ich es immer sehr schwierig, wenn da so viel Glück eine entscheidende Rolle spielen kann. Habe ich gleich übrigens auch einen Titel zu, der da ein bisschen drauf einzahlt. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu den Würfeln. Ich spiele gerade momentan relativ viel Trois. Und da reden wir dann in der nächsten Folge drüber. Aber die haben das gelöst mit, also das ist ebenfalls so, dass höhere Zahlen in der Regel deutlich sinnvoller sind. Du kannst aber auch Sachen mit den kleineren Zahlen machen. Und das Spiel hat das aber gelöst, dass du auch Zahlen von den anderen Spielern kaufen kannst. Also es ist quasi ein gemeinschaftlicher Pool und du kannst quasi dann Geld investieren, um die hohe Zahl vom anderen zu nehmen. Weshalb es übrigens auch mehr Sinn macht, das dann zu dritt zu spielen, weil da dann, wenn du hohe Zahlen würfelst, du dann eher dann die Sachen weggekauft werden. Dann hast du wieder Geld, kannst andere Sachen machen. Naja.
Ist hier übrigens auch so, dass ich sagen würde, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt, weil eben solche Spiele jemand anders mal nach Feierabend zu erklären sehr schwer ist. weil es halt sehr komplex ist. Wir haben, glaube ich, wir haben wirklich sehr lange gebraucht. Wir haben auch sehr lange gespielt und da kommt eben auch nochmal ein Punkt dazu. Du hast gerade gesagt, eine Downtime und man spielt es am besten dann auch mit mindestens 3 Leuten eigentlich, ne, weil dann so ein bisschen mehr Interaktion bei den Erfindungen und so weiter ist. Aber das Problem ist, dass das Spiel dann viel zu lange dauert. Wir haben jetzt zu zweit schon, glaube ich, 1:20 gespielt und du weißt, wie schnell wir spielen. Ja, wir kriegen eine Runde Kanban in einer Dreiviertelstunde locker hin. Und da frage ich mich dann auch, rentiert sich das? Und ich habe im Spiel nicht dieses befriedigende Gefühl, dass ich denke, okay, jetzt habe ich gerade irgendwie meine Puzzleteile so schön gelöst, dass ich nachher ein gutes Ding habe, sondern ich weiß nicht, irgendwie ist es vom Spielgefühl nicht so ganz meins und ich finde auch nicht, dass es vom Spielgefühl so ähnlich ist wie die anderen beiden Titel. Das kommt eben auch nochmal dazu. Also ich würde nicht sagen, und vielleicht auch deshalb ja das Interessante, dass jemand das dann auf seiner Top-Liste hat und die anderen Teile dann nicht so gut fand. Ich glaube, der Teil schweift sehr stark ab von den anderen beiden. Die anderen beiden, ne, also Gelehrte und Reisende, waren für mich deutlich ähnlicher, als jetzt Erfinder zu den anderen beiden Titeln ist. Und ich glaube, ein großer Punkt bei mir ist auch noch, dass ich eben Inventions von Vita Lacerda großartig finde. Und es ist eben diese Mechanik, jemand erfindet etwas, dann wird das veröffentlicht und so weiter. Jeder hat unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Arten, Punkte zu bekommen. Deutlich cooler finde, weil hier geht es wirklich, ist, wie gesagt, es ist ein bisschen Glück noch dabei. Es ist jetzt auch nicht super glückslastig, ne? Aber es fühlt sich manchmal schon ein bisschen doof an. Wenn du eine 2 würfelst, denkst du dir, scheiße. Na, blöd jetzt. Blöd jetzt gelaufen, was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung. Oder wenn du nur 2 würfelst. Wenn du eine 2 hast, kein Problem. Aber so generell gibt das kein so schönes Gefühl. Und bei Vita Lacerdas Inventions ist es eher so, ich überlege mir, wie könnte ich die Aktion machen und wodurch kann ich sie aber noch auslösen? Also es ist ein ganz andere Herangehensweise an das Spiel. Und also für mich ist das Spiel jetzt durchgefallen. Mir macht das tatsächlich selber keinen Spaß. Ich kann anerkennen, dass das sicherlich ein gutes Spiel ist. Ich finde es aber auch nicht so gut designt wie die anderen Titel tatsächlich.
Ja, Martin, wenn du das hörst, schreib uns mal. Was hat
der? Ach, was ist da auch noch? Der Martin? Aua. Jetzt hat er die Blumenstraße bekommen. Und wird jetzt hier direkt, oh, der hat ja ein Auf und Ab hier, der Gefühle. Denkst du, yeah. Blumenstraße geworden, oh.
Also, naja, der Martin kriegt ja noch die, der soll uns mal anschreiben und sagen, was er denn dazu sagt, zum ja. Glückselement.
Ja, das würde mich auch interessieren, tatsächlich.
Und ja, sein ja. Platz 1 Titel war übrigens Pixies. Und,
ja, was ich auch nicht nachvollziehen kann, aber Platz 3 wenigstens 3 Chapters.
Aber Pixie, ne, nach wie vor, ich sage auch ganz ja, schönes kleines Kartenspiel.
Es hatte dich aber auch jemand, ich sag mal, nicht gedisst, aber dein Biergeschmack zu Bitburger wurde auf jeden Fall auch kritisiert. In einer der. Und da muss ich auch sagen, auch völlig zu Recht. Und ja, es wurde sich auch nochmal drüber gefreut, dass wir Kaffee angesprochen haben. Das finde ich auch immer schön. Das ist auch ein Podcast, es darf auch nicht nur stur um das Thema gehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch meinen Jasmin-Grüntee, auch super, ne? Also man darf auch mal ein bisschen abschweifen.
Ja, ich habe ja diese Bitburger.
Du musst
also erstmal ist mir das total egal, ne? Also, aber natürlich. Es ist ja seit der Zeit, also ich bin ja schon ein bisschen älter und in der Zeit, wo man noch viel Bier getrunken hat, auch richtiges, da ist ja, gab es diese Szene auch gar nicht. Ne? Heutzutage ist ja das ja, so voll dieser Hype, diese ganzen klar. Craft-Biere auch, ne? Also dass du überall die kleinen Brauereien hast, die dann ja. auch gute Sachen machen, das gab, also zumindest gab es das nicht so verfügbar. Und daher, für mich ist das halt irgendein Getränk wie was auch immer, was
ja, ist auch, weiß ich nicht, ja. Ist auch interessant, kurze Anekdote. Wir haben tatsächlich bei den Brettspielwochenenden, wo wir immer hinfahren, gibt es tatsächlich immer so ein Bier-Tasting mit, ich glaube, letztes Mal haben sie Bierpioniere dann gespielt dabei. Und davon inspiriert habe ich jetzt gesagt, so, wir machen jetzt hier auch Kontrastprogramm. Wir machen nächstes Mal Tea Garden und in jeder Runde wird ein anderer Grüntee verkostet. Ich werde davon berichten. Ich habe da übelst Bock drauf. Und ich finde das immer schön, wenn man das so ein bisschen verknüpfen kann. Ja.
Kaffee.
Was hast du uns denn mitgebracht, Stefan?
Simplen Filterkaffee. Ja, also tatsächlich habe ich 2 Spiele, die eigentlich perfekt dazu passen. Und du darfst jetzt auswählen. Ich kann dir ein Spiel anbieten, was auch komplex ist und lange dauert, aber auch einen unerwarteten Glücksfaktor hat, der mich nicht so sehr stört wie jetzt bei dir, aber der, glaube ich, da aufstoßen
wird. Das nehmen wir jetzt schon.
Oder wir haben ein anderes Würfeldrafting-Spiel.
Nee, dann machen wir das Erste.
Ja gut, dann fangen wir damit an. Und zwar handelt es sich hierbei um Andromeda's Edge. Und an der Stelle würde ich ja jetzt normalerweise sagen, ja, das ist ein Eurogame oder das ist ein Kennerspiel und so weiter. Und bei Andromeda's Edge fällt mir das schon überhaupt schon mal schwer zu sagen, was es ist. Mhm. Ist das jetzt eher ein Mary-Style-Game? Ist das eher ein Eurogame? Ich würde mal sagen, es ist eher ein Eurogame mit Sci-Fi-Elementen und Kampf. Aber es lässt sich nicht so hundertprozentig einordnen. Aber es geht schon mal um Siegpunkte. Also ne, das wird auch nachher nochmal problematisch, wenn wir über die Zielgruppe sprechen. Aber es geht um Siegpunkte. Du hast da auch so 5 Leisten, die du hochkletterst, die auch nachher sehr relevant sind, wie viele Punkte du kriegst. Der Sieger ist auch der mit den meisten Siegpunkten offensichtlich. Und dann gibt es den Star des Spiels. Das ist ein unglaublich smarter Worker-Placement-Mechanismus. Ich nenne ihn den doppelten Worker-Placer-Mechanismus. Und zwar hast du am Anfang deine Raumschiffe auf deiner Basis, auch so ein kleines Tableau. Du suchst ja auch, hast auch so, wie sagt man, Player-Powers, so die jeder seine individuelle Rasse, die leichte Individualität reinbringt. Und dann platzierst du deine Raumschiffe auf dem Spielfeld, auf dem Planeten. Und da gibt es schon unglaublich viele Sachen zu beachten. Also du musst gucken, dass du, wenn zum Beispiel angrenzend welche der NPC-Gegner stehen, greifen sie dich am Ende seines Zuges an. Und alle weiteren Arbeiter, die du platzierst, müssen immer in Reichweite platziert werden. Also die Raumschiffe haben unterschiedliche Reichweiten, wo sie fliegen können. Die müssen dann aber eben, das erste kannst du quasi freisetzen, mehr oder weniger, und die anderen müssen dann eben anpassend sein, wie weit sie von diesem entfernt sind. Das ist allein schon mal ein sehr schönes Schach- und Taktierspiel. Das ist genau das, was ich ja immer mag. Eine hohe Interaktion auch mit den anderen Spielern, gucken, auf welche Felder gehen die, schauen, wo will ich mich hinsetzen, bin ich bereit, schon gegen einer dieser NPC-Gegner zu kämpfen. Und das ist erstmal schon allein an sich schon mal ein super Mechanismus. Jetzt kommt aber das Schöne, dass ich dann irgendwann, wenn ich alle meine Raumschiffe platziert habe, entscheide ich mich, diese zurückzuholen. Und dann habe ich wieder einen Arbeitseinsatzmechanismus, um mal die Anglizismen zu vermeiden. Und zwar auf meinem Board, welches ich mir im Laufe des Spieles aufbaue. Also meine Raumstation, da habe ich recht so Leisten und da baue ich so Module dran. Und dann darf ich mir jedes Raumschiff, darf ich dann auf so ein Modul platzieren, beziehungsweise das oberste, da reicht dann 1. Ich kann auch Ressourcen noch investieren, um mehrere dieser Module zu investieren. Und das allein ist dann auch schon mal wieder eine unglaublich schöne Mechanik, wie dieses Zurückholen. Also dann fange ich wieder an, das hinzusetzen. Und hier auch eine sehr schöne Klimax in dem Spiel. Also am Anfang hast du nur 3 Raumschiffe, dann kaufst du dir natürlich mehr Raumschiffe dazu, du kaufst dir mehr Module dazu. Also es wird alles immer komplexer. Eigentlich sehr, sehr schön gelöst, wie sich das Spiel auch so entwickelt. Und das wird nachher nochmal interessant, wenn wir über das andere Eurogame sprechen, welches mitgebracht habe, das hat das nämlich weniger. Aber das an sich ist schon mal richtig, richtig nice. Es ist auch wieder sehr thematisch. Also es ist ja bei Eurogames generell hast du ja einfach das Problem des, ich sag mal so ein Saltfjord oder so, da kannst du das Thema austauschen, das ist total egal, whatever. Ne? Das ist einfach, die Mechaniken stehen da im Vordergrund, bei den meisten Stefan-Feld-Spielen sowieso. Und hier, das ist, es ist ja ein Nachfolger Dwellings of Elderville, also könnte man sagen, okay, hier könnte man das auch austauschen ohne Probleme, aber von Cypher auf Fantasy, aber es ist trotzdem sehr thematisches Setting und mit den Raumschiffen, diese als Arbeiter, dann, dass sie dann dahin fliegen, wieder zurück zur Basis. Das ist schon ganz cool gemacht. Aber jetzt aber zum Problem. Also,
ja, bisher klingt es ja erst gut.
Das klingt erstmal sehr gut und das hat da auch wirklich noch auch sehr viele interessante Mechaniken, die da noch einhergehen. Jetzt kommt es aber zum Kampf. Also, das Spiel hat Kampf, also sowohl primär gegen so NPC-Gegner, die da rumlungern auf dem Spielfeld und die dann quasi immer in dein Feld reingezogen werden, wie sie sich dann übrigens auch auf dem Spielfeld bewegen, auch interessant. Also manchmal blockieren sie dadurch Felder, wo du eigentlich gerne hin willst. Mhm. Es gibt dort dann auch manche, gegen die ist es leichter zu kämpfen, manche ist vielleicht schwieriger, die sind stärker. Die haben dann aber unterschiedliche Belohnungen. So, aber jetzt der Kampf ist halt ein Würfelgame. Und ich sage mal, der Kampf funktioniert folgendermaßen. Ich bringe eine gewisse Anzahl an Raumschiffen, die sagen, wie viel Würfel ich würfen darf. Und dann der Gegenspieler ist, also es können übrigens auch, natürlich ist auch ein Kampf gegen deine Mitspieler dabei, wenn diese denn wollen in der Regel, oder einer von beiden das initiiert. Und dann wird gewürfelt und der eine würfelt vielleicht 5 Würfel und der andere 3. Oder der NPC, sage ich mal jetzt, 2 oder 3 Würfel. Und dann gewinnt derjenige, der die höchste Zahl, einzelne Zahl gewürfelt hat. So, das heißt, ich würfel 5 Würfel und habe 4 Fünfen dabei und der Gegner würfelt 1 Würfel und würfelt eine 6, der hat dann gewonnen.
Ja, gut, das kennen wir aus verschiedenen Systemen, das Spiel.
Und dann
ja.
sind alle, also das System funktioniert folgendermaßen, dass immer der höchste Würfel erst miteinander verglichen wird, sollte der gleich sein, dann der zweithöchste und so weiter.
Das heißt, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, gut zu treffen, wenn du viele Würfel hast.
Richtig, so. Richtig, ja. Richtig, so ist es. Aber wenn du dann auch verlierst, ne, ist das dann halt schon eben, kann das unter Umständen ungünstig sein. Es gibt eine weitere Mechanik, die sie da hinzugefügt haben und ich bin mir nicht sicher, ich habe Dwellings of Elderwale nie gespielt. Mhm. Ich glaube, das gab es in diesem Spiel nicht und das haben sie nachträglich hinzugefügt und das ist, je mehr, für jedes Raumschiff, was du mitbringst, erhöht sich dein ein Minimumwert. Angenommen, du hast 3 Raumschiffe, dann ist dein Würfel mindestens eine 3. Das heißt, wenn du eine 1 oder eine 2 würfelst, darfst du neu würfeln. Mhm. Das hilft so ein bisschen. Und es gibt Möglichkeiten, auch all diese Sachen zu verbessern. Ne? Es gibt Karten und so weiter, dass du diesen Wert noch erhöhen kannst und so weiter, dass du die Wahrscheinlichkeiten erhöhen kannst und so weiter. So, das erstmal dazu gesagt. Dann noch etwas, was das nicht ganz so schlimm macht, ist, dass generell du auch das Spiel dir relativ viel anbietet um den Verlust eines Kampfes. Also du kriegst Belohnungen, auch wenn du einen Kampf verlierst und du kannst diese auch upgraden. Also gibt es so Monde, die kannst du dann da einsetzen. Dann kriegst du 2 Ressourcen, was auch nicht verkehrt ist. Es ist dennoch schlecht, wenn du den Kampf verlierst, in der Regel, ja. Ausnahmen bestätigen diese. Es gibt auch Karten.
Das muss aber auch so sein, sonst wäre es komisch, ne?
So ist es, so ist es, so ist es. Und es hat halt aber auch zu wirklich unglücklichen Situationen in manchen Spielen geführt, ne, wo Leute dann wirklich mal einfach Pech gehabt haben. Also wirklich einfach Pech, wo man sagt, er hat eigentlich spielerisch, die Wahrscheinlichkeiten waren gut auf der einen Seite und dann hast du einfach trotzdem Pech gehabt und verlierst. Ne? Mhm. Und das gehört halt dazu. Wie gesagt, das Spiel bietet dir trotzdem auch viele Sachen, um dann das ein bisschen zu mitigieren und auch damit drumherum spielen zu können. Ich könnte mir aber vorstellen, weil es auch der Eurogame-Teil ist schon sehr komplex. Das ist auch sehr ein komplexes Spiel. Ne? Das ist jetzt, du musst dir schon viele Gedanken machen und es ist schon viel Ressourcenmanagement. Wie investiere ich diese am besten? Und ich glaube, dass es viele Leute geben wird, die das Spiel spielen werden und aufgrund dieser Würfelthematik davon abgeschreckt sind. Und das muss einem halt im Vorfeld bewusst sein, ne? Wenn du das Spiel spielst, weil, also die Erstpartie war auch 4 Stunden.
Zu dritt. Boah, okay, das ist echt lang. Also zu zweit schon, oder zu wie viel?
Nee, zu dritt. Okay. Und also ich würde auch sagen, zu dritt ist beste Spielerzahl. Auch zu zweit habe ich es jetzt schon mal gespielt. Das finde ich auch nicht schlecht. Also kann man auch machen. Ich glaube aber zu dritt ist am interessantesten, weil du einfach am meisten passiert auch auf dem Feld.
Wie konfrontativ ist es? Also ist das notwendig, dass du es sehr konfrontativ spielst oder ist es eher gegen eine KI dann so ein bisschen?
Also ich würde sagen, es hat da gewisse Parallelen zu Voidfall. Also in der Form von, wie sehr will ich angreifen. Also das heißt, per se will ich das, glaube ich, nur seltenst machen. Also ich habe halt diese KI-Sachen, die oft im Weg stehen sozusagen. Ja. Also die kommen automatisch und manchmal will ich es auch, um einfach die Rewards mitnehmen zu können, weil ich auch in einer guten Situation bin. Und wir hatten das auch in einer weiteren Partie zum Ende des Spiels hin, wo man sehen konnte, einer war stärker mit den Siegpunkten weiter voran, dass dann auch mal eher auf diese Person gegangen wurde, bewusst gegen die gespielt wurde. Aber es ist nicht so konfrontativ wie ein Eclipse zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das viel mit Eclipse verglichen wird. Meine Eclipse-Partie ist, glaube ich, schon die letzte, ist 5 Jahre her, sowas in der Richtung. Ja. Und das hat halt gewisse Ähnlichkeiten, weil du, oder Leute, also aus meiner Sicht vielleicht gar nicht so sehr, aber ich glaube, es wird viel verglichen werden, weil Eclipse ja auch diese Euro-Ressourcen-Mechaniken haben, ne, dass du die Cubes da drauf lässt und gucken musst, dass du genug noch Einkommen hast. Aber Eclipse ist halt per se konfrontativ. Das lebt ja auch davon, dass am Ende oft dann noch so ein Kampf stattfindet. Da erinnere ich mich zumindest oft dran, so in unseren Partien, dass dann man oft.
Da ist
immer
schon
so
kampfbasiert, ja. Du musst, solltest schon kämpfen, ja.
Und hier ist es jetzt eher so Mittel zum Zweck, ne? Also ich habe relativ wenig davon, außer dass ich dann in einer Leiste hochkomme, und der, in der komme ich auch hoch, wenn ich gegen die NPCs gewinne. Mhm. Also ich habe die Motivation, einen anderen Spieler direkt zu bekämpfen, ist überschaubar gering bei dem Spiel. Ja, also die Benefits davon sind minimalst. Daher ist es hat ein konfrontatives Element, aber ich würde es als sehr gering einschätzen.
Das heißt, theoretisch würdest du sagen, wenn man jetzt so jemand ist wie Simone und ich, die bei Voidfall auch nie gegeneinander gekämpft haben, kann man mit dem Spiel eher Spaß haben als mit Voidfall.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Mhm. Wie gesagt, aber eben immer mit dem Gedanken, da ist eben auch eben dieses Element des Würfelglücks dabei.
Natürlich. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, das hat ja gerade in solchen Situationen eine Risikoabwägung. Du musst ja wissen, wie viele Würfe brauche ich, um möglichst zu gewinnen. Weil ich weiß, wie viel kann der andere würfeln, weiß ich ja vorher. Das sind ja wahrscheinlich...
Es gibt ja so ein paar Sachen, dass Karten gespielt werden können, ne, dass dann nochmal ein Würfel dazukommt oder so, aber du siehst so ungefähr das Setting im Vorfeld, ne, dann hast du immer die Möglichkeit, Schiffe dazu zu holen, also kannst du ungefähr einschätzen, was passieren wird.
Also für mich klingt das nach einem richtigen Genre-Mix. Also nach was Uniquem, wo man jetzt sagen würde, okay, das kann definitiv anecken auch, also heißt ja auch schon Edge, aber das wird wahrscheinlich nur eine sehr spezielle Zielgruppe haben. Also die Ultra-Euro-Gamer, dafür ist es zu viel Würfelglück, für den Ami-Trash-Spieler ist es wahrscheinlich
dem fehlt so dieses
Euro-Game.
Ja.
Und dann gibt's aber so jemanden dazwischen, wie wir eigentlich, die eigentlich beides mal gerne spielen, wo man jetzt sagen würde, okay, das bringt ja eigentlich dann eine gewisse Frische rein.
Ja, und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dir eventuell gefallen würde, weil es auch wirklich mal, also du spielst ja auch extremst viel, hast viel gesehen.
Ja, und ist mal was Neues wieder.
Es ist mal ein bisschen was Neues. Und nochmal zu dem Würfelglück, mich hat es auch nicht gestört. Ne? Also und ich fand das auch in der Hinsicht, es hat auch einfach mal zu Emotionen am Tisch geführt. Ne?
Ja, natürlich. Da hast
nicht so dieses langweilige, okay, alles klar, ich weiß, was passiert. Und so, so, der Kampf ist eigentlich schon klar im Vorfeld, was passiert. Und hier, dann hat sich jemand mal aufgeregt und sagt, das kann doch nicht sein. Und dann würfelt einer irgendwie eigentlich super gut und dann der andere noch besser. Und ja, ne, einer würfelt dann 3 Sechsen, der nächste 4 Sechsen.
Ja, genau.
Ja, what the fuck? Und daher, also das fand, also für mich, um dem jetzt mal vielleicht auch verwechseln, ich fand es sehr gut. Also für mich war es eine bisher richtig sehr interessante Spielerfahrung, auch aus dem überhaupt 2024 ein ganz großes Highlight bisher. Hat mir persönlich unglaublich viel Spaß gemacht. Freue mich auf weitere Partien, also werde es auch noch, denke ich, auch in diesem Jahr ganz oft spielen. Ich frage mich, ob man diese Fancy-Version braucht. Unglücklicherweise habe ich sie jetzt, aber tatsächlich hat
sie. Wie fährst du denn dafür bezahlt?
Boah, der weiß ich jetzt nicht mehr.
Viel wahrscheinlich.
Kickstarter halt. Ne?
Da hast du diese riesen Miniaturen.
Ja, mit diesen riesen Miniaturen, so. Aber das ist gar nicht so. Also, das macht natürlich was auf dem Tisch her.
Ja.
Aber in vielerlei Hinsichten auch ein bisschen nervig gewesen, weil den Karten zuzuordnen, welche Figur ist eigentlich für welche Karte. Dann gibt es diese Konstrukte am Ende. Da hätte ich jetzt auch gedacht, ja, da reicht der Pappmarker mir völlig aus. Die großen Flugzeuge waren dann teilweise viel zu groß. Da haben wir dann irgendwas anderes nachher dahingestellt, weil es einfach zu nervig war, dass du da dieses große Ding da rum auf diesen Teilen stehen hattest. Also, es ist sich letztlich natürlich leicht gesagt, ne? Das ist so wie der Multimillionär, der sagt, ja, Geld ist nicht wichtig, ne? Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist schon wahrscheinlich auch vollkommen in Ordnung, wenn man da die andere Variante hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Ressourcen ist. Die
normale kostet ungefähr 70 bis 75 Euro. Ich bin tatsächlich jetzt auch am Überlegen, muss ich sagen. Also, finde ich sehr interessant und gerade wenn du sagst, es ist eher konfrontativ gegen KI oder gegen halt irgendwie einen NPC, kann ich mir auch vorstellen, dass es auch zu zweit eigentlich ganz gut funktioniert. Werde ich mir gleich überlegen, ob ich mir das auch noch zulege und dann ein Update gebe. Muss ich mal gucken.
Das einzig Interessante bei der größeren wären vielleicht die Ressourcen gewesen, aber ich kann es, glaube ich, gerade gar nicht sehen.
Ja gut, aber da bin ich mittlerweile auch ein bisschen abgestumpft. Ne? Also ich weiß ja, die große Box kostet auf jeden Fall einen dreistelligen Betrag. wahrscheinlich auch jetzt nicht so einen niedrigen dreistelligen Betrag. Da bin ich dann auch pragmat und sag auch, ich sag mal, die kleine Box nimmt wahrscheinlich auch weniger Platz im Regal ein. Und ich finde aber, also mich spricht es sehr an mit diesem Genre-Mix, weil da habe ich irgendwie Bock drauf, weiß ich nicht.
Ja, also denke, könnte wirklich dein Titel sein. Ich fand's gut und
sehr cool.
Wir geben da nochmal ein Update bei Gelegenheit.
Ja, ich vermute mal, dass du den als dritten Titel nicht Dune genommen hast, oder?
So ist es.
Sehr gut, dann werde ich das nämlich jetzt reinschieben als gespielten Titel, weil eigentlich wollte ich über Ezra und Nehemiah sprechen, was ja auch ein S.J. McDonald und Sam Phillips Spiel ist und das, was ich definitiv schon mal besser finde als Erfinder des Südtigris, aber das habe ich bisher erst zweimal gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir da jetzt noch keine Meinung drüber bilden könnte, weil die Partien waren relativ ähnlich, aber ich würde es jetzt trotzdem gern einfach demnächst nochmal spielen und dann verfrachten wir das in die nächste Gespieltfolge, weil die deutsche Version eh erst dieses Jahr erscheint. Und dann nehmen wir doch lieber ein Spiel, das wir beide zumindest schon gespielt haben und wo ich auch sage, das macht mir schon großen Spaß und das ist Dune War for Arrakis. Ein Spiel, was bei Come On erschienen ist, was also sehr pompös ist. Ich glaube, OVP liegt auch bei 140 Euro. Es gab jetzt auch schon Angebote für 110, 120. Eine große Box und man könnte auch sagen, es ist eine Fortführung von dem großen War of the Ring. Und auch Star Wars Rebellion geht ja in eine ähnliche Richtung. Und ich meine, ist es nicht sogar so, dass die Designers auch mitgemacht haben? Ja, die Designer von War of the Ring haben tatsächlich auch bei Dune das Spiel entwickelt. Wir sind mal gleich sehr gespannt, was Stefan so zum Vergleich sagt, weil er ist ja großer War of the Ring-Fan. Ich habe das ja nie gespielt und habe mir nur ein Video angeguckt, was so der Vergleich ist. Man kann auf jeden Fall schon mal vornherein, glaube ich, sagen, das sind zwei sehr unterschiedliche Spiele, die wahrscheinlich eine ähnliche Zielgruppe zwar ansprechen, aber wo ich jetzt sagen würde, das macht auch nichts, wenn man beides im Regal hat. Zumindest ist es ja auch bei Star Wars Rebellion und Dune so. Oder würdest du mir da widersprechen, Stefan?
Also erstmal ist, lange Zeit hatte man ja immer Ringkrieg und Rebellion so, ne? Als die beiden komplexeren zwei Spieler konfrontativ Dudes und eine Map-Spiele. Und da hat sich jetzt einfach ein dritter Titel zugesellt und Rebellion und Ringkrieg sind schon extremst unterschiedlich.
Ja, sehr.
Und bei Dune merkt man erstmal auf jeden Fall, dass das sehr viele Ähnlichkeiten, also deutlich mehr Ähnlichkeiten mit Ringkrieg hat, ist aber natürlich trotzdem auch ein komplett eigenständiges Spiel. Und ich kann ja gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, was der Unterschied ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall, beide im Regal zu haben. Also schon mal Spoiler, also ich werde beide im Regal haben.
Ja, ich habe nur Dune im Regal und Star Wars Rebellion. Und das hat auch einfach den Grund, dass es wahrscheinlich dadurch, dass es eben auch episch ist, auch nicht so häufig auf den Tisch kommen wird, dass man jetzt sagt, jede Woche irgendwie Dune auf den Tisch, dann können wir auch jede zweite Woche Herr der Ringe nehmen. Worum geht's in dem Spiel? Höchste Asymmetrie. Der eine spielt eben das Haus Atreides. Die anderen spielen alles um den Baron. Und wir spielen quasi, ich würde sagen, thematisch sind wir schon angesiedelt eher im zweiten Film, ne? Hätte ich jetzt so vom Gefühl gehabt. Also wir sind in einer großen Schlacht. Der Baron und seine Truppen haben so das Gebiet eingenommen und Haus Arrakis versucht jetzt irgendwie mit den Fremen zusammen und den Sandwürmern, ihre eigenen Ziele zu erfüllen, um zu gewinnen. Was ganz interessant ist, es gibt unterschiedliche Siegbedingungen. Zum Beispiel Haus Arrakis muss versuchen, verschiedene Sachen entweder innerhalb der Runden oder auch am Ende der Runde zu erfüllen, um quasi mit drei verschiedenen Markern auf einer Leiste hochzugehen. Die gegnerische Partei, die muss quasi die kleinen Siedlungen von Haus Arrakis aufdecken. Ist das richtig, Haus Arrakis? Jetzt fühlt es sich irgendwie falsch an, wenn ich so häufig sage.
Haus Hakon?
Ich meinte Haus Atreides, Entschuldigung.
Haus Atreides, ja.
Schere. Ich wollte ja auch die Jüngeren hier ansprechen, ne? genau, Haus Atreides. So, das heißt, wenn wir als die großen, das ganze Ding fühlt sich schon sehr asymmetrisch an. Die einen versuchen mit ihren großen Fahrzeugen möglichst den Planeten währenddessen noch so ein bisschen auszubeuten. Die anderen versuchen so ein bisschen zu flankieren, ein bisschen ihre Siedlung zu verteidigen. Im Endeffekt läuft es aber häufig auf so dieselben Sachen hinaus. Die einen verlieren mal da eine Siedlung, die anderen verlieren da mal eine Karte, die quasi den anderen hochbringt. Es fühlt sich dann schon relativ, ich würde sagen, es gibt jetzt keine riesige Abwechslung innerhalb der Partien, würde ich schon sagen. Aber es ist trotzdem jedes Mal spannend. Und
ich glaube, das ist übrigens so eine Ähnlichkeit, die alle drei Spieler haben, dass es immer eine Fraktion gibt, die quasi militärisch deutlich überlegen ist.
Ja.
Und ne, das zieht sich so durch alle Spiele. Ich würde sagen, irgendwie bei Rebellion ist das der Unterschied am größten gefühlt.
Ja, voll.
Wo du sagst, da bist du total unwichtig als Rebellenspieler. Und der andere Spieler muss dann immer halt jeweils gucken, wie er mit seinen Siegbedingungen quasi dann doch zum Sieg findet.
Und das finde ich total spannend, weil dadurch wird es gar nicht so einfach, sich mal wieder in die andere Situation hineinzuversetzen. Wir haben jetzt auch dann zwischendurch mal gewechselt. Das fühlt sich dann, ich würde sagen, an wie ein komplett neues Spiel, aber man muss es schon wieder neu lernen, wie man die Fraktion gut spielen kann. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Du hast ja noch nicht so häufig gespielt. Ich habe jetzt, glaube ich, vier, fünf Partien. Ich fand bisher Haus Harkonnen tatsächlich deutlich, also entweder ist es deutlich einfacher zu spielen und wir spielen einfach nicht gut genug, oder es wirkt doch ein bisschen stärker. Das kann ich jetzt aber sehr schwer abschätzen tatsächlich. Es waren auch Partien dabei, die waren super knapp. Da, ich sag mal, Haus Harkonnen kann innerhalb der Runde gewinnen und Haus Atreides nur am Ende einer Runde. Wir hatten auch mal eine Runde, wo es tatsächlich darauf angekommen ist und beide Parteien in der gleichen Runde gewonnen hätten, aber dadurch, dass Haus Harkonnen eben mitten in der Runde gewinnen kann, das Spiel gewonnen hat. Aber ich hatte das Gefühl, also mir liegt es, ich finde das Haus Atreides viel cooler zu spielen. Ich finde das viel besser, aber ich finde es schon sehr schwer, muss ich sagen. Wie hast du das wahrgenommen? Was hast du
gespielt? Ich habe jetzt nur eine Partie gespielt, daher ist das jetzt Sample Size gering. Zufälligerweise habe ich die Harkonnen gespielt und dann auch gewonnen.
Ja, natürlich.
Aber
bisher haben bei uns nur die Harkonnen gewonnen, tatsächlich. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir es noch nicht häufig genug gespielt haben, um wirklich richtig gut zu sein. Ich glaube, es liegt einfach an der Einfachkeit und Zugänglichkeit der Fraktion, weil Haus Atreides schon schwer ist.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass eben dieses Game mit den Sandwürmern, ne, und mit diesen, was diese Züge, die du dann hast, und um diese Marker da zu platzieren, weiß jetzt nicht den Namen, ne, dass du dann dadurch, wo du dich dann auch schnell eben bewegen kannst, dass das natürlich schon komplizierter ist versus, okay, ich muss einfach hier die Sieges erobern und hab genug Truppen, das ist so das Typische, das kennt man als Spieler. Okay, ich muss einfach gucken, irgendwie die aufzuteilen, wie viel wird schon reichen, alles gut, let's go. Und ja, also könnte sein, dass das stimmt. Ne? Also das,
ich glaube, die Komplexität macht es nachher aus. Ja. Es gibt natürlich auch Anführer und so weiter. Der Kampf ist natürlich würfelbasiert. Find den eigentlich ganz cool. Ne? Man hat einfach nur Treffer oder auch einen Block oder auch einen Spezialangriff drauf. Man kann aber nur so viele Spezialangriffe aktivieren, wie man Anführer in dieser kleinen Truppe hat. Und ich mag das Spiel, weil es erstmal richtig cool aussieht. Ich finde, es hat was. Es hat was mit diesen riesen Fahrzeugen, mit den Sandwürmern, wenn die reinkommen. Als Haus Atreides kann ich die ja auch nutzen, um irgendwo hinzureiten quasi oder mit den Sandwürmern anzugreifen. Und ich sag mal, wenn man da die Dune-Musik im Hintergrund laufen lässt, da kommt schon richtig Stimmung auf. Und ich würde es auch gerne mal 2 gegen 2 spielen. Ich stelle mir das richtig cool vor.
Meinst du?
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen.
Boah.
Mit den richtigen Leuten natürlich. Doch.
Ja.
Ich habe auch die Erweiterung zu Hause, die haben wir jetzt noch nicht reingebracht, weil wir, wie gesagt, ja den Eindruck hatten, wir sind noch nicht so gut, dass es sich jetzt lohnt, die reinzubringen. Aber ich habe schon Spaß bei dem Spiel. Das ist kein Spiel, was du jeden Tag auf den Tisch bringst. Ich weiß nicht, wie lange habt ihr gespielt? Wisst ihr das noch ungefähr? Im Vergleich zu Ringkrieg?
Zwei, 2 Stunden und ja. Das ist jetzt, also wenn man so ein bisschen über jetzt die Unterschiede reden würde, ist das einer der größten Benefits. Also Nummer 1 ist auf jeden Fall, dass es deutlich schneller gespielt ist als Ringkrieg. Also es war auch die Erstpartie, ne, für mich ja, und also dafür 2 Stunden fand ich eigentlich sehr schnell. Und das ist erstmal ein großes Plus, ne, im Vergleich zu Ringkrieg. Nochmal kurz zu den 4 Spielern. Ne? Das ist jetzt schwierig, aber weil ich es auch nie mit 4 gespielt habe und dann jetzt so eine Aussage, aber in meiner Wahrnehmung ist das immer Quatsch. So, das
ja, aber das Coole ist, also du hast 1 gegen 1 so ein riesiges Board vor dir liegen, wo ganz viele Aktionen drauf sind. Wenn du aber 2 gegen 2 spielst, bekommt jeder ein Board. Also das ist schon... Das ist schon durchdacht. Der eine spielt dann, du hast ja auch 2 Decks, von denen du ziehst. Und in 2 gegen 2 hat der eine das eine Deck, der andere das andere Deck. Also es wirkt schon sehr gut überlegt eigentlich. Und ich stelle mir das auch, ich mag das eigentlich gerne, wenn man so zu zweit überlegt, wie könnte ich das gegnerische Team jetzt überlisten. Ich weiß, ich würde es super gerne mal ausprobieren.
Ich habe, also, ich würde, ja, also aus Interesse halber, ja. Aber für mich schwingt da immer so ein bisschen Hashtag Geldmacherei mit dabei. Ich weiß, also du, ne, bei Dune vielleicht weniger, aber zumindest bei sowas wie Rebellion, wo ich sage, ja, what the fuck, es ist ein 2-Spieler-Spiel, ne? Und sei doch so ehrlich und schreib einfach 2-Spieler-Spiel drauf. Ja, und dann kannst du dich immer mit 2 Leuten hinsetzen und über die Züge diskutieren.
Aber ich finde, es passt deutlich besser hierzu als bei Star Wars Rebellion.
Ja,
weil
bei
Star Wars Rebellion ist sehr viel Katz-und-Maus-Spiel. Ich finde, das gewinnt da nicht so viel. Hier ist es ja eher so, wirklich so ein bisschen Strategie, wo gehe ich lang, was flankieren wir und so.
Also es gibt ja tatsächlich ein Spiel in diesem Genre, was wirklich darauf designt wurde, in 2er-Teams zu machen. Das ist 878 Vikings. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee. Also kann ich dir gerne mal mitbringen. Und das ist wirklich ein, ich spiele zu zweit gegen jemanden ein. Also von Anfang an so Design. Also das macht auch in dem Fall auch nur Sinn, zu 4 zu spielen und nicht zu dritt und nicht zu zweit. Ja, du kannst auch mal zu zweit spielen, zur Not. Aber das ist das Gleiche wie hier, das zu 4 spielen gefühlt. Nein, es ist die beste Erfahrung mit Abstand zu 4. Und hier hätte ich jetzt gesagt, naja.
Ja, gut. Anyway. Ja, aber ich finde es echt schön. Ich mag das gerne. Es ist halt sehr viel Area Control dabei. Das ist ja nicht so, Simone ja nicht so Fan davon. Deshalb wird es auch nicht durchgehend jetzt bei uns leider auf den Tisch kommen. Dennoch werde ich sie mal ab und zu überreden und das Thema macht es dann doch wett. Ne? Also das ist schon ein Happening. Wir finden beide Dune auch total interessant. Und ich finde, das ist eine IP, die sehr gut umgesetzt wurde als Brettspiel, ohne jetzt den Ringkrieg zu kennen. Wie würdest du es vergleichen zu Ringkrieg?
Also erstmal, was ich zu Ringkrieg ja immer sage, ist, dass es ein unglaublich schwer zugängliches Spiel ist, weil es sehr viele kleinteilige Regeln hat. Also man muss ultra oft nachschlagen. Die Partie dauert nochmal deutlich länger hier als in Dune. Daher, wenn jetzt jemand vor der Frage steht, Dune oder Ringkrieg, würde ich im Laden stehen den Leuten immer zu Dune raten, weil es einfach das zugänglichere Spiel ist, wenn du sowas suchst. Und wenn du dann irgendwann mal sagst, okay, jetzt versuche ich nochmal was anderes, dann kann man nochmal zu Ringkrieg gehen. Also daher von das ganze System ist ja auch deutlich gestreamlineter, ne? Die Karten sind überschaubarer, die Wege, wie du die der Charaktere reinbringst, ist deutlich. Also es ist more balanced, das ganze Spiel, würde ich auch sagen. Ne? Mhm. Also das ist wirklich, selbst wenn wir jetzt sagen, Harkonnen ist auch mit was die Würfel angeht, also es ist ja wie bei Ringkrieg, das ist ja das vergleichbare System, beide würfeln und dann guckst du, was du damit machen kannst. Also bei Ringkrieg ist es ja tatsächlich so, dass du nicht diese Mechanik hast, dass du, wenn du mehr von einer Aktion hast, dass es ausgeglichen wird. Ja? Mhm. Das ist ja so eine Verbesserung von Dune, dass wenn du 3 von einer, dann den 4. würfeln würdest, bei Harkonnen oder bei Atreides, glaube ich, 2, dann darfst du den woanders hinlegen, ne? In einer der anderen Aktionen, dass du jetzt nicht 4-mal eine Karte ziehen musst oder Karte spielen musst, solche Sachen.
Ja.
Und da haben sie sich halt sehr viel Mühe gegeben. Ne? Beim Kampfsystem ist es so, dass du eigentlich keine Nieten hast. Ne? Das ist ja beim Ringkrieg, triffst du nur bei einer 5 oder 6 und einer bestimmten Situation. Und das sind halt so viele Sachen, die das Spiel einfach für eine größere Zielgruppe, glaube ich, interessant machen. Ich selber vermisse einfach ein paar Sachen, die ich beim Ringkrieg habe. Zum Beispiel war jetzt in der einen Und wie gesagt, das ist nur auf einer Partie.
Ja, gut. Kann ich ja dann verifizieren oder falsifizieren.
Was ich cool finde, ist, dass diese Aufträge offen ausliegen, zum Beispiel auch im Vergleich zu einem Rebellion, wo du sagst, ich weiß, was der Atreides-Spieler machen muss.
Ja.
So, dennoch, meine Wahrnehmung in der einen Partie war, meistens interessiert es mich nicht. Mhm. Seltenst, wenn ich mal irgendwie, weil ich auch meine Ziele erreichen möchte, dazu noch irgendwas tun kann, weil ich einen Würfel über habe in einer Region und das andere jetzt nicht machen kann. Ja, okay, dann nutze ich das gerne. Mhm. Aber meistens ist es mir egal, was der Atreides-Spieler da liegen hat.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich, wenn du es deutlich komplexer und kompetitiver spielst und besser wirst in dem Spiel, ich glaube, dann wird es mehr relevant. Aber ich stimme dir zu, dass das bei uns auch durchaus vorgekommen ist, dass man das nicht...
Habe ich mir auch gedacht. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ist es am Ende-Effekt nicht doch einfach ein Race? Ist es nicht ein Race, wer sein
Objective
zuerst erreicht? Mhm. Und selbst wenn ich dann versuche, irgendwas zu verhindern, ja, okay. Und hier noch der zweite Sorgenpunkt ist, was ich am Ringkrieg ja so schätze. Erstmal, dass du wirklich ja zwei Siegkandidaten hast. Du hast einmal Frodo will zum Ring laufen und dann hast du die militärische Seite. Und ich habe bei beiden Fraktionen, muss ich mich um beide Themen kümmern. Also ich gewinne als der Seite der Spieler der Guten natürlich seltenst auf der militärischen Seite, aber es kommt durchaus vor. Ja, weil der andere, weil der mein Gegenspieler dann eben die irgendwas vernachlässigt hat. Ne? Und dann hast du schon mal per Zufall, okay, alles klar, jetzt habe ich doch zwei Festungen erobert, musst nicht so viel wie der andere erobern. Und ich muss immer auf beiden Skalen, darf keine vernachlässigen beim Ringkrieg. Das ist ultra wichtig. Und bei dem Spiel hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Und das Zweite, was ich beim Ringkrieg sehr schätze, ist, ich habe alle Informationen offen vor mir ausliegen. Ne? Also, dass ich weiß jetzt, wenn er da erobert, das ist jetzt der entscheidende Kampf. Darum geht es jetzt. Mhm. Beim Hakon sehe ich das auch, aber beim Atreides-Spieler nicht. Ich wusste tatsächlich nie, wie knapp bin ich jetzt dran zu gewinnen oder zu verlieren. Muss ich jetzt in der Runde angreifen? Schafft er das jetzt? Mhm. Ne? Also ich habe mir die Karten nachher mal angeschaut. Also du hast ja schon, sind es glaube ich immer eine Summe von 18 oder 19 irgend sowas, ne? Dass du immer eins besonders hoch, eins in der Mitte, eins unten von diesen drei Markern. Und es lässt sich dann ja wahrscheinlich erahnen, wo ungefähr es ist. Aber so genau, ne, das ändert sich wahrscheinlich mit mehr Partien, dass man da ein besseres Gefühl für kriegt. Aber du bist immer so ein bisschen im Unsicheren. Also was braucht er jetzt? Und ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach möglich wäre, aber wäre es nicht interessanter, vielleicht zu wissen, was der andere braucht? Hätte man das Spiel vielleicht so designen sollen, dass ich wirklich diese genau weiß, alles klar, wenn er das jetzt kriegt, das muss ich jetzt verhindern, schaffe ich das? Nein. Oder doch, ja, und darum geht's jetzt. Das ist jetzt der entscheidende Kampf, fand ich immer beim Ringkrieg sehr stark.
Also ich möchte trotzdem nochmal einhaken. Ich würde sagen, das machst du dieses, was hat Haus Atreides gerade für Ziele und kann ich dagegen spielen? Dass das total egal ist, würde ich nicht sagen. Denn es gibt tatsächlich, wie gesagt, man braucht, glaube ich, einfach sehr viele Partien bei dem Spiel, um es richtig gut zu spielen. Es gibt Karten in deinem Deck, die dich zum Beispiel auch eine Auftragskarte vom anderen abwerfen lassen. In meiner letzten Partie war es dann so, meine Freundin hatte auf was Bestimmtes gespielt und zumindest meine ich das und war mein Eindruck. Und ich konnte dann die Karte spielen und die Karte quasi rausnehmen. Das heißt, plötzlich war dieses Rundenende-Ziel überhaupt gar nicht mehr relevant. Und ich glaube, dass es doch einige Möglichkeiten gibt, dem anderen die Suppe zu versalzen. Es gibt aber auch genauso Karten, gegen die du effektiv nicht viel Einfluss hast. Und es geht, glaube ich, eher darum, dich darauf zu konzentrieren, welche Karten das sind, auf die du dich konzentrieren musst. Das ist so mein Eindruck.
Ja, also ich hoffe, also schauen wir mal, was das Jahr 2025 uns da lehrt. Das Problem hier ist, glaube ich, dass wir beide jetzt ja schon sagen, dass zu den Anfangspartien wir die Hakon als stärker empfinden. Und ich hätte es jetzt attraktiver gefunden, wenn du sagst, wenn du als Hakon-Spieler die Ziele des Atreides-Spielers komplett ignorierst, was ich gemacht habe,
ja,
wirst du in der Regel verlieren. Ja. Das ist jetzt, ne, wir mutmaßen, also ich mutmaße du jetzt, dass wir einen Partie, kann jetzt sein, dass
das wie gesagt, Quatsch du ist. Kannst natürlich auch skillmäßig total abreißen, aber dann musst du halt das Spiel auch deutlich besser spielen, als wir es tun wahrscheinlich.
Ja, und natürlich hast du auch immer ein bisschen Würfelglück mit dabei, ne, ja. wie so Sachen verlaufen.
Natürlich.
Mal generell, ne, das hier ist Jammern auf ganz hohem Niveau, das ist ein ganz tolles Spiel, ne? Also finde ich sehr hervorragend, das ist extremst thematisch, du hast dieses Asynchrone, dass es schnell gespielt ist, trotzdem die ganze Map, was passiert wo, mit den Charakteren, wie bringe ich die ins Spiel, schön viele Entscheidungen, das ist auf jeden Fall ein absoluter Hit vom letzten Jahr, ne? Also, und ja. diese nochmal dieses, also ich würde immer noch sagen, es schlägt für mich persönlich nicht Ringkrieg, aber das ist auch wieder, ich habe das mal in der einen Folge beschrieben, ne, dass Ringkrieg, das haben wir dann zu, also wirklich, wo ich ja mit dem Holger nur mit dieser Person spiele, seit Anfang an, wir spielen beide immer nur die gleiche Fraktion.
Ja, das ist natürlich was anderes, das ist klar.
Über jetzt Jahre hinweg, ne, da hat sich sowas etabliert, was, und wir haben uns dann auch wirklich ja durch diese scheiß Regeln gekämpft, die hier deutlich verbessert wurden.
Ja, ich fand die eigentlich ganz zugänglich. Es ist viel, absolut, aber absolut, es ist total in Ordnung, ja.
Immer noch hier und da Kleinigkeiten, aber ich fand es jetzt auch so deutlich zugänglich.
Ja, also man kann schon abschließend sagen, ich glaube, Zielgruppe ist klar. Minuspunkt kriegt das Spiel beim Inlay. Ich finde es eine absolute Frechheit, haben wir in der letzten Folge mit Simone schon besprochen, dass man ein Spiel rausgibt, was weit über 100 Euro kostet, was Inlays drin hat und du deine gesleeften Karten da nicht reintun kannst. Das ist absolut fatal. Ich habe auch direkt noch Zuspruch über Instagram, hat mir jemand geschrieben, hat mir auch gesagt, ja, er wird sich wahrscheinlich dann irgendwie selber ein Inlay basteln, wenn die andere Erweiterung noch rauskommt. So, aber ich finde, es kann nicht sein. Also wir haben hier ein Spiel, das ist sau teuer und sich darüber keine Gedanken zu machen. Ich sag mal, es gibt wenig Spiele, wo es sich mehr lohnt, als bei Spielen über 100 Euro sie zu sleeven, damit sie eben nicht kaputt gehen. Ich weiß, du bist ja nicht der größte Sleeve-Fan, aber ich glaube, du kannst es genauso nachvollziehen, dass man solche Sachen eigentlich, dass das für mich Pflicht ist.
Ich finde dich immer ein bisschen extrem, so nach dem Motto, ey, ich muss 8-9 Euro Pixies Kartenspiel muss ich nicht sleeven. Im Gegenteil, das habe ich gar keinen Bock, das gesleeved zu spielen.
Wie gesagt, da müssen wir einmal so eine Folge drüber machen.
Ja, das ist vielleicht
interessant. Über Brettspielzubehör.
Aber du hast vollkommen recht, ne? Bei so einem Spiel, gerade bei diesen teuren Spielen, dann ist das verständlich. Also da erstmal muss man sagen, also das ist ja am Kunden vorbei, Design.
Voll.
Dass du sagst einfach, also die Mehrheit der Leute will das sleeven oder ein großer Teil, ein signifikanter Teil der Leute, dann ist einfach ein Fail. Absolut.
Ja. Genug drüber gesprochen. Dune bringt einfach schöne Brettspiele hervor. Dune Imperium ist ja auch immer noch eins unserer Lieblingsspiele, könnte man sagen.
Ja, und hier wirklich schöner neuer Titel. Definitiv auch eins der Highlights des letzten Jahres.
Dann bin ich gespannt, Stefan, was du uns noch mitgebracht hast. Wenn du jetzt gesagt hast, ja, nochmal ein Dice-Drafting-Spiel, was ist es denn?
Ich bringe dir ein neues Dice-Drafting-Spiel mit. Und zwar, das ist in Deutschland noch nicht erschienen. Und zwar bei Chili Fox Games. Und das hat den Titel Spectacular.
Ah ja.
Und ist, glaube ich, auch so ein bisschen gegen Ende des Jahres rausgekommen.
Die Messe war es. Auf der Messe ist das rausgekommen, ja.
Habe ich es so ein bisschen an mir vorbeigegangen und nochmal kurz, ist komplett sprachneutral. Also daher ist, also wenn man das jetzt irgendwie kriegen kann, auf jeden Fall zuschlagen. Und das hat erstmal als Designer, glaube ich, die beiden von Revive auch und die auch Saltfjord jetzt gemacht haben, was ich auch sehr stark finde. Und auch hier haben wir ein Dice-Drafter, welches, ich sagen würde, an Cascadia sich anlehnt. Also anlehnt in Form von, ich habe Plättchen, die ich hinpuzzle und auf die Plättchen lege ich Würfel drauf. Ne? Also ich habe zwei Komponenten, die ich in irgendeiner Form irgendwie zusammensetzen möchte. Ja, das ist so die Logik quasi dahinter, die Ähnlichkeit zu Cascadia, wenn man denn so möchte. Jetzt macht das Spiel erstmal ein paar Sachen, finde ich, sehr interessant. Also vom Puzzle, von der Puzzle-Mechanik her. Und du sprachst ja vorhin darüber, so Einsen, Zweien und Sechsen. Na, also ich sagte ja gerade schon, du musst Plättchen hinpuzzeln und auf die kommen Würfel drauf. Und in der Regel, das gibt's in zwei verschiedenen Farben, in vier verschiedenen Farben. Und ich kriege am Ende des Spiels durch viele Sachen Punkte, aber einer der größeren Kontributoren zu den Punkten ist, dass ich von einer Farbe die Summe aller Würfel zusammenzähle und multipliziere sie dann mit den Herzchen, Plättchen, die ich da habe. Aber auf die darf ich nur Einsen und Zweien legen und wenn keine Eins oder Zwei da drauf fliegt, dann bringt mir das nichts. Also da habe ich schon mal direkt eine erste Lösung, wie ich Einsen und Zweien quasi für dieses Spiel relevant gemacht habe. Jetzt kommt das nächste Problem. Sechsen darf ich nicht so einfach hinlegen. Dafür muss ich ein bestimmtes Setup haben. Und schon hast du nur mit dieser Mechanik, finde ich, ein sehr interessantes Puzzle an sich. Das alleine fand ich schon mal hochst interessant. Jetzt kommt ja der nächste Teil, dass anders als bei Cascadia, wo du Gruppen nimmst, darf ich erstmal frei wählen. Ich kann zwei Würfel nehmen, einen Würfel, ein Plättchen. Die Besonderheit und wirklich ein ultra smarter Move ist für mich, dass du zwei Pools hast, aus denen du wählen kannst. Und zwar einmal deinen eigenen. Also du hast ein eigenes Set von 10 Plättchen, welches du kennst. Also du weißt, du hast nicht alle sofort zur Verfügung, sondern legst immer drei aus und so weiter. Aber du weißt, was dich dort erwartet. Und du hast ebenso 8 Würfel, die du zu Beginn des Spiels, ich glaube es sind 8, ich weiß nicht, ja doch, glaube 8, Würfel, die du zu Beginn des Spiels würfelst. Und du weißt, das sind diese Würfel, die werde ich jetzt im Laufe des Spiels verteilen. Du darfst zu Beginn auch nochmal neu würfeln, um ein bisschen so einen Glückfaktor noch auszuschließen und so weiter. So, du hast deinen eigenen Pool, aus dem du auswählst, und dann hast du einen Pool, der gedraftet wird. Das ist so ein kleines Plättchen, das wird so umhergeschoben und das ist quasi immer abwechselnd. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, welches ich sehr schätze. Es interessiert mich, was der andere auf seinem Spielfeld puzzelt, weil insbesondere natürlich in der Zweispielerspiel, ich habe es nur zu zweit bisher gespielt, nur mit meiner Frau hauptsächlich, jetzt über die Feiertage extremst viel. Es ist mit 6, glaube ich, spielbar. 5, 6. Also ich glaube, dass es sehr gut zu 5 zu 6 funktioniert. Aber das, was ich jetzt beschreibe, ist natürlich bei 5 Spielern eigentlich
unmöglich. Hätte ich
jetzt vermutet, schwierig.
Brauchst du also 5 Augenpaare.
Dann hast du wahrscheinlich noch so im besten Fall, dass du guckst, was dein Nachbar hat. Also was glaubst du von deinem Nachbar gleich zu bekommen, so ungefähr. Ne? Das ist da. Bei 2 Spielern hingegen, dann kann ich genau sehen, okay, alles klar, sie kann momentan gar keine 6 legen. Also weiß ich, dass diese 6, die wird nochmal zu mir zurückkommen, ja, alles gut, die brauche ich jetzt noch nicht nehmen, hervorragend, passt. Oder die hat jetzt schon, braucht jetzt dieses Teil wahrscheinlich als erstes und so Sachen. Also das ist erstmal extremst cool gemacht. Dieses Drafting, ne, geht auch relativ schnell hin und her schieben, absolut tolle Geschichte. Das alleine jetzt ist schon mal interessant, dann wie du die Sachen anpuzzeln musst. Du willst möglichst viele unterschiedliche Tiere in deinem Park haben. Und in der ersten Partie wird das empfohlen, nicht zu machen. Du hast dann noch so 3 Missionen, die du erfüllen musst. Da ist alles dabei. Hab eine Farbe bis XY, was auch immer. Hab alle eine Farbe mit 70, genau 17 Punkten. Hab alle Farben über 12 Punkte. Irgendwelche Sachen. Gibt es auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Dafür gibt es auch nochmal Punkte. Game Design technisch finde ich ganz, ganz starkes Ding bis hier an der Stelle. Also wirklich ein ultra schönes Puzzle. Es hat so ein bisschen dieses Element, du wirst nicht alles schaffen. Also du wirst ein bisschen vielleicht, also es kann ja manchmal Leute frustrieren, ne, dass sie, also du wirst nicht das Puzzle komplett lösen können oder in seltensten Fällen. Du wirst immer irgendwo auf irgendwelche Sachen verzichten müssen. Und auch da, also könnt ihr jetzt weiter erzählen, die haben auch da, es gibt so ein Zwischenscoring, das funktioniert anders als der Rest des Scorings, es ist nur dieses Zwischenscoring und das verhindert so ein bisschen, dass du direkt am Anfang guckst, okay, ich fange direkt an, hier die Sachen zu bauen, du musst nämlich von einem bestimmten Punkt an Würfel zuerst setzen. Egal, braucht man jetzt nicht verstehen, ich mach's mal ganz kurz. Absolut ganz großes Highlight für mich soweit.
Interessant, ja.
Super schönes Puzzlespiel. Ultra schnell gespielt. Also wir spielen das auch, also wenn es mal schnell aufgebaut ist, 20 Minuten, 25, 30 Minuten maximal. viele Überlegungen, immer wieder schön zu spielen, fand ich sehr gut bis jetzt.
Interessant. Ja, es ist ein Spiel, von dem man nicht so viel mitbekommt. Ich meine, Dice Tower hätte das auch, da hätte ich gesehen, dass die das ganz cool fanden. Aber ansonsten ist das irgendwie hier im deutschen Markt auf jeden Fall noch nicht so wirklich angekommen. Sieht interessant aus, wobei ich sagen muss, die Optik ist so ein bisschen angestaubt. Also da spricht mich jetzt ein Cascadia doch deutlich mehr an von der Optik. Ich würde es aber gerne mal mitspielen. Ja, das ist auch nicht so teuer. Ich glaube, 30 € kostet es im Moment. Ja, finde gerade so simultane Spiele eigentlich ganz cool, wenn man das dann auch mit vielen anderen Menschen noch zusammenspielen kann.
Ne? Das ist, glaube ich, wie gesagt, nur zu zweit gespielt. Es könnte eine Stärke des Spiels sein, ne, dass alle, dass du auch mit 4, 5 Leuten gleichzeitig puzzelst. Wir haben ja öfters mal so Sessions auf der Arbeit, wo das, glaube ich, auch vom, ne, das ist halt Kenner, also auch super schnell erklärt, ne? Sag, du hast hier, such dir von deinen eigenen Sachen einen Würfel oder ein Plättchen aus. Und such dir aus dem Teil, was du rüberschiebst, einen Würfel oder ein Plättchen aus und platziere beides auf deinem Board. So, die Regeln.
Ist super easy.
Ne? Das mehr, jetzt musst du nur noch wissen, warum soll ich Punkte. Das, wo soll ich die Sachen hinlegen? Ne? Wie kriege ich die Punkte? Ja. Und daher wahrscheinlich auch für die Arbeit mal ein interessanter Titel.
Ja, wenn ihr mal durch seid, leihe ich mir gerne mal aus.
Ja, gebe ich dir gerne mit.
Ja, sehr cool. Ich habe auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das hat mich ein bisschen überrascht, auch wenn ich hohe Erwartungen an das Spiel hatte. Und zwar habe ich noch Harvest mitgebracht. Das war ein Kickstarter.
Das hast du oft gepostet, Bilder von in unserer WhatsApp-Gruppe.
Ja, ich habe es jetzt vermehrt gespielt und auch letzte Woche beim Spieletreff. Diese Woche war das. Wir nehmen ja heute am Freitag auf und nicht am Mittwoch wie sonst immer. Und das ist sehr, sehr schön, das Spiel. Ich mag das sehr gerne. Es geht thematisch darum, dass wir endlich mal nicht irgendwelche langweiligen Menschen spielen, die eine Farm haben, sondern wir spielen tatsächlich Tiere, die eine Farm haben.
Das mit Menschen.
Erinnert dann tatsächlich so ein bisschen an Animal Crossing oder so von dem Thema, denn tatsächlich machen wir in diesem Spiel nicht viel mehr, außer so ein bisschen Felder bestellen, unsere Felder erweitern und ein bisschen anpflanzen, ein bisschen verkaufen, ein bisschen ernten. Und das Ganze ist ein, ich würde sagen, sehr, sehr krasses Ressourcen-Management-Spiel und geht definitiv in die Richtung der Weißen Burg. Denn wir haben in diesem gesamten Spiel nur 12 Züge. Es geht über 4 Runden, wir haben 3 Schubkarren, die quasi den Worker darstellen. Das heißt auch das erste Schubkarren-Placement-Spiel, würde ich sagen. Und das Thema ist erstmal total nett aufgemacht. Das Spiel sieht gut aus. Wenn man die Deluxe-Variante jetzt noch hätte, die habe ich nicht, die ist dann nochmal teurer, hat man auch so Double-Layer-Boards und coole Ressourcen. Jetzt muss ich aber auch sagen, das ist wieder ein Spiel, bei dem kannst du auch die ganz normale Version beruhigt kaufen, ohne da jetzt FOMO zu haben. Da müssen wir uns auch selber immer ein bisschen bremsen. Und wir fangen an quasi mit so ein paar kleinen Feldern. Da drum ist noch viel Wald. Und in unserem Zug geht es erstmal darum zu gucken, wie bekomme ich die Felder bestellt? Wie bekomme ich vielleicht ein bisschen mehr Platz, um die so ein bisschen Tetris-mäßig da rein zu puzzeln? Und das Interessante ist, dass vieles in dem Spiel auch asymmetrisch ist. Denn ja, man kann es natürlich auch nicht asymmetrisch spielen für die Anfänger unter uns. Das machen wir natürlich nicht, sondern wir spielen direkt mit asymmetrischen Fähigkeiten. Und die sind wirklich sehr asymmetrisch. Und lustig ist auch, eine der Ressourcen ist zum Beispiel Wasser, weil wir wollen unsere Felder ja wirklich auch bewässern und so weiter. Und eine andere der wichtigen Ressourcen ist tatsächlich Scheiße. Denn ich meine, man kann jetzt, ich glaube, es heißt Fertilizer auf Englisch. Wir haben es einfach immer Scheiße genannt oder Kacke oder was weiß ich. Das war auch ganz lustig beim Spieletreff, weil die haben nebenan so 20 Zentimeter neben uns Age of Innovation gespielt auf dem gleichen Tisch. Und andauernd wurde dann, ja, ich nehme jetzt hier nochmal 2 Scheiße und weiß ich nicht, für 3 Kacke kann ich hier den Kürbis noch einpflanzen und so. Das ist dann ganz lustig. Und generell ist das auch ein relativ lockeres Spiel. Wir haben am Anfang so eine Sonnenphase, da gibt es schon mal die ersten asymmetrischen Sachen. Der eine bekommt Münzen extra, der eine darf einmal mehr abholzen, der andere darf schon mal was einpflanzen. Der andere kriegt vielleicht jedes Mal irgendwie ein Weizen geschenkt, das er nachher einpflanzen kann. Und danach draften wir unsere Initiative, was ich total clever finde. Denn es gibt quasi die Zahlen von 1 bis 10, auch in unterschiedlicher Stärke. Das heißt, die 1 hat zum Beispiel nur zwei Münzen und ein Wasser. Das ist sehr wenig stark. Die 7 zum Beispiel hat, nimm dir so viel Wasser, bis da immer mal voll ist, und nimm dir 3 Münzen. Dafür bist du aber eben auch später nachher am Zug. Und es ist total wichtig natürlich auch, welche Sachen möchtest du machen, denn Worker Placement heißt natürlich auch, jedes Feld oder fast jedes Feld darf natürlich nur einmal besetzt werden, und da wird es dann doch recht eng auf dem Board. Und wenn ich jetzt vorhabe, mir auf jeden Fall ganz viele Setzlinge oder Samen zu kaufen, und ich bin aber spät dran, kann es sein, dass ich dann die Aktion nur noch mit einer Stärke von 1 statt von 3 machen kann und mir noch einen Samen sammeln kann und nicht 3. Und das ist total clever, weil man die ganze Zeit so ein bisschen abschätzen muss, wann bin ich dran. Man muss auch unbedingt auf die anderen gucken und überlegen, okay, der hat jetzt da noch zig Samen liegen, die möchte er bestimmt direkt einpflanzen, oder hat er überhaupt gar keine Samen, dann wird er sich vielleicht neue kaufen. So ein bisschen auch abwägen, was macht denn der andere jetzt? Zusätzlich gibt es dann noch Worker-Placement-Felder, die sich jede Runde ändern. Das kennen wir so ein bisschen aus. Oh, wie hieß das denn? War auch mit Tieren. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also gibt jedes Mal so eine kleine Abdeckung, die man dann abnimmt und wo andere Placement-Felder da sind. Und nachher ist es halt wirklich knackig, weil du musst eben diese 12 Züge, da darfst du nicht irgendeinen Quatsch drin machen. So, du musst genau wissen, was mache ich jetzt, um nachher gut Punkte zu kriegen. Denn Punkte kriegen wir überwiegend eigentlich nur durchs Ernten und durch Gebäude, die wir auch auf unsere Felder setzen können, damit aber die Felder auch blockieren. Auch da wieder ist das Timing total wichtig. Wenn ich natürlich ein volles Feld habe, kann ich natürlich keine Gebäude draufsetzen. Wenn ich mir Gebäude draufgesetzt habe, kann ich erstmal vielleicht die großen Pflanzen nicht mehr draufsetzen. Und das fand ich wirklich clever. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, wem die weiße Burg gefällt, der könnte hiermit auch seinen Spaß haben. Das braucht auch seine Partie erstmal, weil man erstmal überlegt, okay, es ist eigentlich super einfach, das Spiel ist in 10 Minuten erklärt. Und dennoch musst du nachher überlegen, was mache ich eigentlich in welcher Reihenfolge vor allen Dingen, ohne dass mir nachher die Optionen ausgehen. Ich finde die weiße Burg mit der Erweiterung definitiv noch ein Stück besser. Ne, also da würde ich jetzt sogar sagen, das ist wahrscheinlich die Erweiterung des Jahres und ist auch aktuell eins meiner liebsten Eurogames, die ich immer wieder gerne rauspacke. Aber auch Harvest ist da knapp drunter. Ne? Also ich kann das auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen und sagen, das ist ein schönes Spiel für das, was es ist. Kurz und knapp. Wir haben jetzt zu dritt, ich glaube, 45 Minuten gespielt in der Erstpartie. Zu zweit kriegen wir das sogar in 20, 25 Minuten runter. Und das würde eigentlich super in die Kategorie passen, die du suchst, Stefan. Ne? Diese Spiele, die du in weit unter einer Stunde gespielt kriegst, die aber trotzdem gut Spieltiefe bieten, auf einem Kennerspielniveau. Ne? Es ist jetzt kein Expertenspiel, aber es bietet gut Abwechslung. Zu zweit kommt so eine Bot-Kuh rein, die quasi ein paar Felder blockiert. Das ist trotzdem, finde ich, auch gut gelöst. Also man kann es auch zu zweit gut spielen, optimal natürlich zu dritt und zu viert. Dadurch, dass es eben so schnell gespielt ist, ist das schon ganz cool. Hat mir richtig gut gefallen, ja.
Ja, wobei ich ja jetzt nochmal eher dazu tendieren würde, die Weiße Burg nochmal anzutesten mit der Erweiterung.
Das solltest du unbedingt tun. Das solltest und
meine
du
Frage
tun,
ist ja, ja dann so ein bisschen, wie wir uns gerade bei Ringkrieg gefragt haben, beziehungsweise bei Dune, braucht man beides. Brauche ich das, wenn ich die Weiße Burg habe und damit eigentlich happy bin?
Das kommt ja auch darauf an, wie viel spielst du solche Spiele. Also ich glaube, du bist genau die Zielgruppe, ja, die dieses Spiel brauchen würde, weil du sagst, bei mir kommt Dune zum Beispiel viel weniger auf den Tisch, weil ich habe immer nur eine Stunde Zeit. Wenn du diese Art von Spieler bist und sagst, ich möchte auch mal was anderes als die Weiße Burg spielen, was aber trotzdem so in der gleichen Länge her ist. Das ist ein bisschen weniger komplex, würde ich sagen, als die Weiße Burg mit der Erweiterung. Ist ein bisschen weniger Downtime, ist ein bisschen fluffiger. Aber ich mag beides im Regal haben, ja. Und ich denke, wenn du jetzt den La Cerda die ganze Zeit auf den Tisch packst, brauchst du es wahrscheinlich dann nicht. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir sind, weiß ich nicht, wenn die Kinder im Bett sind, möchtest du noch mal eine Runde zocken und hast nur eine halbe Stunde Zeit zu zweit, dann kannst du das gut machen. Ja.
Okay.
Es hat auf jeden Fall mehr Spieltiefe, als man in der Erstpartie denkt. Ja, also auch da ist es wieder so, wir haben jetzt das Spiel insgesamt, ich glaube, 3 oder 4 Mal habe ich es gespielt. Und in den ersten beiden Partien haben wir uns gesteigert, und in der dritten Partie jetzt beim Brettspiel beim Brettspieltreff, da haben mich die anderen beiden trotzdem überholt. Ne? Also ich bin noch lange nicht auf dem Weg, richtig gut zu spielen. Und was ich total feier bei dem Spiel ist, du kannst ganz unterschiedliche Taktiken machen. Genauso wie bei der Weißen Burg. Und die werden alle ähnlich gut belohnt. Wir waren bisher immer sehr nah beieinander. Und ich habe zum Beispiel beim Spieltreff sehr auf die Kürbisse gespielt, weil die halt beim Ernten 6 Punkte geben. Und die anderen beiden haben aber keinen einzigen Kürbis im gesamten Spiel gehabt. Und die haben trotzdem nachher gewonnen, beziehungsweise der Punktestand war sehr, sehr nah beieinander. Jeder hat seine eigene Taktik gefahren. Und das honoriere ich immer, wenn Spiele das schaffen, das in so einem kurzen Ding, ne, 12 Züge, so hinzubekommen, dass du immer wieder was Neues ausprobieren kannst, um Punkte zu kriegen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ja.
Ja, absolut. Ne? Mehrere Optionen, mehrere Strategien, immer was sehr Lobenswertes.
Aber wenn du jetzt sagen würdest, soll ich jetzt Harvest oder die Weiße Burg mit Erweiterung erstmal ausprobieren, dann würde ich sagen, die Weiße Burg mit Erweiterung ist schon noch ein bisschen besser. Aber ja. Harvest hat mir auch gut gefallen.
Ne? Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja.
Vom Thema ja auch mal was Neues.
So sieht's mal aus. Was hast du uns denn noch mitgebracht, Stefan?
Ja, lass uns mal den Gedanken festhalten, unterschiedliche Strategien ausprobieren.
Sehr gut,
und,
ja.
Und ich habe jetzt nach meiner Meinung nach, ja, nach diesen tollen Spielen, die wir bisher hatten, jetzt ein Spiel mitgebracht, wo ich auf jeden Fall sehr viele Erwartungen dran hatte. Und zwar ist das von einem meiner bis dato Lieblingsautoren. Mhm. Und zwar Danny Garcia. Und wir reden über Daitoshi.
Ja, ja.
Ja, mal abwarten, wohin die Reise geht. So, ne? Daitoshi ist, würde ich sagen, das komplexeste Spiel von Danny Garcia, wobei ich Aborea noch nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, was BGG sagt.
Der sagt auf jeden Fall, Stefan, warum hast du Aborea noch nicht gespielt?
Ja, das kann ich dir sagen, weil ich mich verpflichtet fühle, für unsere Spiel des Jahres-Folge alle 2024 Spiele
zu spielen. Ach du Scheiße, ja, das ist auch nicht gut, ja.
Aborea ist auch bei 3,6 angeblich. Dabei,
ja, es ist knapp drunter, unter Daitoshi, ja.
Ja gut, dann ziehe ich die Aussage mal zurück. Also okay, Daitoshi ist 3,9. Ja, da ist auch ein bisschen was an Regeln, was damit einherkommt. Mhm. Generell erstmal ultra schlechte Anleitung, ja, also ganz grauenvoll.
Schade.
Ja, vor allem bei einem komplexen Spiel halt schade, ne? Wenn das, wenn das Kennerspiel jetzt nicht mit der tollen Anleitung daherkommt, hast du ja schnell ein Video angeguckt. Aber hier war das schon mal ein bisschen deutlich nerviger. Generell ist es ein Rondellmechanismus, wo du quasi drumherum läufst und da direkt die nächste Kritik. Also mittlerweile erkläre ich das Spiel so, dass ich diese Teile des Rondells, also die setzt man per Zufall so zusammen, die nehme ich in die Hand, um den Leuten das zu erklären. Also ich finde es sehr schlecht ersichtlich, wo darf ich meinen Arbeiter hin platzieren? Also kannst du dir mal so ein Teil, schau dir das mal an jetzt frag dich mal, wo stellst du den Arbeiter hin?
Ja.
Und dann auch die nächste Frage ist, erkennst du die 5 unterschiedlichen Rondellteile, wenn du dir mal so ein Spielbrett anschaust? Kannst du die sofort erkennen?
Nee,
nämlich nicht. Und das ist nämlich auch vom Design, die Ikonografie selber ist sehr gut, aber daher habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass das niemandem aufgefallen ist beim Playtesting oder so. Ne? Also das sind so Sachen, die...
Es sieht erstmal überfordernd aus, wenn du dieses Rondell anguckst. Normalerweise denkst du dir, Rondell ist eigentlich doch recht easy und so, und hier denkst du dir so, oh, okay, viel, sehr viel.
Sehr viel, genau. Und auch nach wie vor, also das war auch wirklich so, dann auch in Partien, wo Leute mich gefragt haben nach, Moment, also wirklich in der zweiten Partie schon, Moment, was mache ich nochmal hier? Mhm. Also das ist auch, also das finde ich, das hätte man erstmal deutlich besser lösen können. Generell Ikonografie, sagte ich schon, das ist alles andere passt, aber da fürs Verständnis erstmal ein paar Fehler und kommt gleich nochmal ein anderer dazu. Ich habe in meinem Zug 2 Möglichkeiten. Ich gehe auf diesem Rondell vorwärts oder ich produziere in meiner Fabrik und das ist ein ultraschönes Double-Layer-Playerboard, was wir da vorliegen haben. Also wirklich sehr, sehr schick gemacht. Da sind sehr schöne Holzmiepel dabei bei dem ganzen Spiel. Da gibt es so eine Mechanik, wie du Wasser und Gas umwandelst dann in, beziehungsweise Kohle und Wasser in Steam. Ne? Was sagt man hier? Rauch?
Dampf.
Dampf, ja. Genau. Und da ist dann auch so ein schöner Schornstein dabei. Ich hätte mal gesagt, generell, das Ding kostet, glaube ich, gerade bei Spieletastisch oder bei 45 Euro. Das ist
krass.
Da kriegst du echt viel für 45 Euro, wenn du dir überlegst. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht bedingt ist, dass sich das nicht gut verkauft. Ich weiß es nicht. Aber da ist schon wirklich, das ist hochwertige Materialien, die du da mitkriegst. Auch die Tokens, die dabei sind, sind so Plastik-Tokens dabei. Ein bisschen nervig. Man muss die Folien da abfriemeln. Aber gefühlt ultra gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja.
Wie gesagt, du entscheidest dich dann da in dieser Fabrik da hochzuleveln und oder im Rondell weiterzugehen. Es ist nämlich tatsächlich auch in der Erklärung gar nicht so kompliziert, weil es gibt eigentlich nur vier Aktionen, die du machen kannst. Du baust dieses Rondell weiter aus und da gibt es verschiedene Sachen, die du machen kannst. Und du hast halt Möglichkeiten, in deiner Fabrik so Sachen, die Engine sozusagen, wenn man denn so möchte, aufzubauen. Hier haben wir aber schon mal so das erste Problem. Also diese Engine der Fabrik, die gefühlt hat die für mich so ein paar Schwächen. Und zwar Nummer eins ist erstmal so, dass ich die in der Regel nicht triggern möchte eigentlich, weil wenn ein anderer Spieler die triggert, darf ich auch produzieren. Ich habe ein paar Nachteile, aber es geht. Und ich spare mir dadurch quasi einen Zug und bekomme dadurch Ressourcen. Für mich persönlich, und das kann daran liegen, dass ich vielleicht nicht smart genug bin für dieses Spiel, aber
nein,
du bist smart. Ich lass uns gleich nochmal den Gedanken parken. Es gibt ja Leute, die solche Spiele deutlich besser durchblicken als ich, aber
und welche, die es deutlich schlechter tun.
Also es ist jetzt nichts für Einsteiger.
Ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist erstmal, welche Plättchen kaufe ich für meine Fabrik? Das fand ich erstmal, die Auswahl der Plättchen fand ich etwas wenig. Also meistens habe ich immer nur die Auswahl zwischen zweien.
Ja.
Und es hätte mir nicht egaler sein können, welches ich nehme und welche Ressourcen ich nehme, weil, und da sind wir jetzt bei diesem Harvest-Gedanken, ich generell es auch sehr schwierig fand, in diesem Spiel so eine Strategie zu haben. So nach dem Motto, ich gehe jetzt auf das. Das Spiel ist eigentlich, ich muss alles machen und irgendwie gucken, dass ich immer die Sachen richtig gut hinbekomme. Und diese Engine, die ich mir da baue in meiner Fabrik, wie gesagt, es war für mich jetzt interessanter, dass ich überhaupt Plättchen da drauf lege, welches war mir egal. Und eigentlich will ich diese Engine selber nicht triggern. Und am Ende passiert das gefühlt auch nicht mehr ganz so oft, weil du einfach dann genug Ressourcen hast. So, das fand ich erstmal so als Kritikpunkt relevant, weil das Spiel vermisst auch so ein bisschen so eine Klimax für mich.
Ja, darf ich kurz einhaken?
Ja,
wenn du den Vergleich zum Harvest nämlich nimmst, bei Harvest ist es so, du hast ja diese unterschiedlichen Startvoraussetzungen und der eine kann eben viel besser einpflanzen und der andere kann besser bauen und dadurch hast du schon von Anfang an so einen kleinen Hint gegeben, worauf könntest du dich so ein bisschen mehr spezialisieren? Und ich finde das immer sehr hilfreich in solchen Spielen, gerade in den Erstpartien.
Ja, also und hier, so, also auch wir haben es jetzt auch schon öfters gespielt, also jetzt nicht vier Partien, und da fällt mir das wirklich schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt, also darauf setze ich jetzt, das sind jetzt meine Optionen. Erstmal Punkt dazu. Mal was Positives vielleicht dahin hingeworfen ist, es gibt die entscheidende Mechanik, um die Siegpunkte zu kriegen, es gibt vier Tracks, die musst du dir freischalten. Also da liegen so Plättchen drauf. Das ist dieser Wasserweg, den du auf der Karte siehst, und noch die drei anderen, oder sind es fünf? Ich weiß nicht. Vier. Und diese Plättchen, bei jedem Zug, den du an dem Rondell machst, kriegst du ein so ein Plättchen von diesen vier verschiedenen Farben. Und das musst du an dein Playerboard anlegen. Und eins ist sozusagen kein Problem. Du willst aber nie ein zweites von diesen Plättchen haben, weil dann für dich immer erhebliche Nachteile entstehen auf deinem Board. Dann wird das Produzieren teurer, du darfst weniger von diesen Figuren haben, von den Arbeitern. So, und das ist erstmal eine sehr coole Mechanik. Also mal als Lob hier, da hat sich jemand richtig gute Gedanken drüber gemacht, weil auch dieses Zusammenspiel mit diesem Plättchen, weil immer wenn du dir ein Plättchen holst, kriegst du was. Also das ist auch sehr gut in der Harmonie mit dem ganzen System. Dann gibt es für drei gibt es Kohle, für Wasser gibt es offensichtlich Wasser und dann kannst du da wieder Wasserdampf generieren. Es sind noch ein bisschen mehr Wasserplättchen, auf dem, die du kriegst. Und dann musst du sie wieder loswerden. Und das ganze Zusammenspiel, die Interaktion, man merkt schon, da hat, also ne, jetzt auch so negativ, dass er erstmal geklungen hat, der Danny Garcia, der hat sich da unglaublich viel Gedanken gemacht. Das ist ein sehr stark durchdachtes Design. Wirklich auch bis zu dem Punkt, dass zwischenzeitlich du dann auch mal sagst, okay, ich bin jetzt bereit, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen und nehme jetzt auch mal das zweite Plättchen dieser Farbe, weil das gerade ein guter Zug für mich ist und ich werde den dann, ne, dann gibt es wieder Mechaniken, wie du die Plättchen loswirst. Das ist alles gut gemacht. Dennoch noch so ein paar Sachen, die mich bei dem Spiel stören. Es gibt so zwei Rondelle in der Mitte, die sind auch so, ja, warum jetzt die zwei? Das eine ist wertvoller als das andere. Okay, klingt so ein bisschen unnötiger Overhead. Diese Leisten, die ich entlang kletter, die sind, es ist unglaublich schwierig zu erahnen, was ist jetzt für mich wie viel wert? Mhm. Und das ist vorhin, wo ich meinte, vielleicht ich bin vielleicht nicht intelligent genug, dass Leute, die jetzt so richtig tief in diesem Eurogame, so der Mathematikprofessor, der dann da anfängt rumzurechnen und so, alles klar, gut, da die Leiste, da komme ich besser voran, der hat da vielleicht dann mehr von. Aber ich fand das generell sehr müßig. Auch bis zu dem Punkt, dass du triggerst irgendwann selber ein bisschen wie Barcelona, so dieses Endgame, dass das Spiel endet. Und dann weiß ich aber nicht, mache ich das jetzt? Liege ich gut in den Siegpunkten? Liege ich nicht so gut? Ich mache das natürlich nicht, aber kann mir vorstellen, dass dann erstmal jemand anfängt zu rechnen bei den anderen und guckt jetzt einen Moment. Erstmal gucken, wollen wir jetzt überhaupt das Endgame schon triggern? Nein, weiß ich nicht. Also, ich tue mich sehr schwer mit dem Spiel. Also ich würde sagen, erstmal so mechanisch, smart, clever, viele gute Sachen, viele gute Ideen umgesetzt.
Reicht aber scheinbar nicht aus.
Nee, also für mich jetzt gar nicht. Ich fand, also die Kritikpunkte sind, ne, diese Engine, also ich finde, das Spiel fühlt sich, das ist ein entscheidender Punkt. Für mich ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Spielzug zu gering. Der ist da.
Der muss eigentlich da sein.
Der ist auch, es gibt einen Unterschied. Ne? Bitte nicht falsch verstehen da draußen. Es gibt einen Unterschied, weil die Rondell, da kommen dann Sachen dazu und dann wird die Aktion innerhalb so eines Plättchens, da passiert ein bisschen mehr und die Züge dauern dann auch noch mal ein kleines bisschen länger. Aber der Unterschied ist zu gering. Im Endeffekt mache ich doch das Gleiche.
Es ist klimatisch.
Genau, von der Klimax.
Also es ist kein richtiger Spannungsbogen im Spiel.
Für mich nicht. Er ist minimal da, aber das reicht mir nicht für ein 3,9-Weight-Spiel. Da will ich im ersten Zug andere Situationen.
Ja. Das ist, also du willst alles, also es muss auch ein bisschen was auf den letzten Zug hinauslaufen, finde ich, bei einem guten Spiel. Es muss sich ja am Ende so ein bisschen auflösen. Das war ja damals auch so eine Hauptkritik bei Flügelschlag, dass man in der letzten Runde immer nur die Eier holt, sagte man ja. Und das finde ich auch also ich habe das nie so empfunden, aber es ist ja auch eine valide Kritik, wenn du weißt, so es läuft nicht zum Ende hin und es löst sich auf. Also eigentlich ist es schön, wenn du jetzt auch die Weiße Burg oder auch Harvest als Beispiel nimmst und du baust innerhalb von wenigen Zügen dir was auf und erntest nachher die Lorbeeren dafür, ja? Oder hast nachher so das Gefühl, okay, das war jetzt der letzte Zug, der gefehlt hat, oder mir fehlt sogar noch einer eigentlich, um meine beste Strategie durchzusetzen. Wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen? Aber wenn du nachher nur denkst, ja, jetzt habe ich genauso wieder einen Zug gemacht wie vorher, verstehe ich, dass das dir spannungstechnisch nicht genug war.
Ja, genau. Und ja, du hast dann mehr Ressourcen und machst auch ein paar mehr Aktionen. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Also es ist auch mehr als vorher, aber es ist zu wenig. Also es ist einfach zu, es fühlt sich an wie der erste Zug, nur mit ein bisschen mehr. Ja, und daher, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich trotzdem für Leute, die jetzt heavy in diesem Euro-Game
alles
drin
spielen
sind
wollen.
Und da könnte das vielleicht mal ein interessantes Ding sein, weil das auch, wie kriege ich Punkte, vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger zu durchschauen ist.
Ja.
Aber generell würde ich sagen, ja, boah, nee, also ich müsste es jetzt nicht nochmal spielen.
Ja, okay, das ist eine harte Ansage, weil du bist ja eigentlich auch ein Danny Garcia-Fanboy. bisher gewesen, könnte man
bisher
sagen.
Bisher schon.
Also die Blumenstraße sowohl, verlost und so.
Blumenstraße, mega guter
Barcelona
Titel.
Barcelona auch cool.
Barcelona, super guter Titel. Beides ganz toll. Und wir haben ja beide noch den vierten Titel von
ihm. Oh ja, und da muss ich sagen...
Lass uns das nochmal...
Ja, ja. Aber hast du es schon gespielt?
Nee, noch nicht.
Okay, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Neko Syndicate werdet ihr dann in der nächsten Gespielt-Folge zu hören.
Genau.
Ja. Ich habe richtig Spaß beim Spiel, kann ich dir sagen. Das wird dir gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Hintergrund war, du hast es mir geschrieben und gesagt, find's mega gut. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich mal zuschlagen.
Ja, ist ja auch nicht so lang. Ne? Das passt ja bei dir gut rein.
Tatsächlich.
Ich bin gespannt, was du sagst.
Falls du mal Lust hast, Daitoshi reinzuschauen, mich würde mal deine Meinung interessieren. Also ich weiß auch generell, ich habe da gar nicht so mitbekommen, was andere Leute dazu sagen.
Nee, das ist auch irgendwie so ein bisschen untergegangen bisher. Ne?
Steht bei 7,7, ist jetzt auch nicht die schlechteste Wertung. Ne?
Ja, ich muss ehrlich sagen, aber auch nachdem du jetzt so darüber gesprochen hast, habe ich auch gar keinen Bock. Gerade auch wenn du sagst, die Anleitung ist nicht so gut und so und dieser Spannungsbogen, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst und das spricht mich einfach nicht an. So. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kann ja Quatsch erzählen, ne? Das ist
ja natürlich.
Haben wir schon unterschiedliche Meinungen.
Ja, wobei, das kann ich schon mittlerweile auch separieren. Hat er da eine fundierte Meinung? Nein. Hat er da eine Meinung, die einfach mit meiner konträr ist? Oder ist es einfach, also ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst mit diesem Spannungsbogen. Ich finde, das ist total wichtig bei Spielen, dass man nachher so das Gefühl hat, okay, ich habe es jetzt geschafft, was ich wollte. Oder eben, oh, ich habe es nicht geschafft, was ich wollte. Aber wenn es einem so ein bisschen egal ist und man denkt, das Spiel könnte jetzt 5 Züge länger gehen oder 5 Züge kürzer und es wäre irgendwie das Gleiche, dann spricht mich das auch erstmal nicht so an. Ja. Vielleicht spiele ich es ja irgendwann mal. Aber im Moment liegen tatsächlich noch genug Titel hier bei mir.
Ja, das kenne ich.
Das ist das Ding. Ne?
Ja. Unmöglich, alles zu spielen.
Ja, Mensch, Stefan. Das waren ein paar schöne Spiele, die wir gespielt haben in der letzten
Zeit. Absolut,
absolut.
Also ich kann auch wirklich nochmal sagen, hier, was wir hatten, ne? Andromeda's Edge.
Habe ich mir jetzt bestellt, ja.
Dune, Krieg um Arrakis und auch das Spectacular, super gut. Harvest werde ich mal ein Auge drauf werfen.
Ja, es ist recht teuer, ne? Also es kostet, glaube ich, 60, 65 Euro, weil es halt so ein kleines Ding ist. Es ist von dem Verlag, die auch hier Caper gemacht haben oder auch das, wie heißt denn das? Nicht Trails, sondern wie hieß denn das andere? Mit dem Wandern. Jetzt habe ich das vergessen. Wie hieß denn das? Das steht immer noch ungespielt bei mir. Das ist auch noch auf dem Pad of Shame. Das Parks haben die auch gemacht. Es hat auch so eine relativ ähnliche Optik.
Ja, das finde ich auch schön.
Ja, bin ich mal gespannt. Also waren auf jeden Fall viele Titel dabei. Ich würde sagen, die wenigsten haben jetzt von allen zumindest wieder vorher gehört. Das ist immer schön. Und sind mal sehr gespannt, was demnächst kommt. Wir planen noch unsere Spiel des Jahres-Folge und beim nächsten Mal geht es nochmal um ältere Spiele. Und von daher würde ich sagen, bleibt dabei. Und ich würde sagen, man könnte ja auch mit einem Nudelgericht jetzt in dieses neue Jahr starten. Wir haben ja gedacht, machen wir mal, ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ganz klassischen Nudelgericht, Nudeln mit Tomatensauce. Einfach
gemacht.
Der Klassiker. Der Klassiker. Nicht aus der Tüte, sondern wirklich schön selber gemacht. Und das schmeckt doch immer gut. Habe ich tatsächlich eben noch gegessen.
Ja, ist vor allem wahrscheinlich mit Leuten, die Kinder haben.
Das ist ein Klassiker. Das ist ein
Klassiker,
so.
Da wo du nicht drumherum kommst.
Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, Stefan, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Mach's gut.
Ciao.